Dann soll sie auch Champagner trinken, wenn sie sich kein Bier leisten können.
Und da haben wir ja unser Intro.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcast. Mein Name ist Adrian von Todgehört und mit mir dabei ist der gute Rockstar Andi von Anheim. Hi Andi.
Hi Adrian. Ja, zurück von meinem kleinen Rückgrat der Szene-Konzert, wie wir es ja genannt haben.
Ja, genau.
Ja, wir haben einen Auftritt in Annaberg gespielt am Montag, weswegen wir diese Podcast-Folge ungewohnt spät aufnehmen.
Aber gar nicht mal schlecht, weil heute ist Mittwoch der 2., morgen ist der 3. Oktober, das heißt, wir haben morgen beide frei und können es uns mal gut gehen lassen.
Ja, morgen bin ich schon wieder im Namen der Band unterwegs sozusagen. Wir lernen wieder einen Schlagzeuger an, dass wir noch einen weiteren Live-Schlagzeuger haben, da wir immer noch keinen festen haben. Ja, bildet sich da langsam so ein Netz heraus, muss ich sagen, von Schlagzeugern, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Ja, und da Großer ja auf Tour ist, bekanntermaßen, wird uns in Tübingen zum ersten Mal der Stefan begleiten. Den haben wir in Aalen schon kennengelernt und da fahren wir morgen hin und ja, spielen das Set einmal durch. Sind dann auch für uns 3 Stunden einfache Fahrt. Ist ja trotzdem alles ein positiver Termin.
Ja, eben.
Auch wenn ich sagen muss, dass mir der Montag noch ganz schön in den Knochen steckt. Mm. Also im Erzgebirge weiß man zu feiern. Auch ja, am Montag.
Das glaube ich dir. Erzähl doch mal du hast mir ja schon im Vorgespräch ein bisschen was erzählt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war's? Erzähl einfach mal mit einem Satz, wie würdest du den Montag beschreiben?
Ja, das gibt's mit 3 Wörtern. Mehr geht nicht. Also das Konzert war von Professionalität bis hin zu Getränken, Catering, dann ausverkauftes Haus, dafür kannst du nicht immer was. Und mir auch schon klar, dass bei Forgotten Tomb und Nocturnal Depression und Anheim jetzt nicht Anheim den Löwenanteil der Tickets verkauft haben, das ist mir schon auch klar. Aber ja, wie gesagt, wie im Vorgespräch schon angesprochen, wir hatten immer volles, also es war immer voll vor der Bühne, wir haben wahnsinnig unseren Merch verkauft, Zugabe, alles, was du brauchst, im Endeffekt machen können. Und dann, das hatten wir ja auch lange nicht mehr, waren wir Opener an dem Abend, logischerweise. Und das heißt, unsere Arbeit war sozusagen um 8:45 getan. Und natürlich, für uns sind das ja auch ein paar 100 Kilometer, waren wir dann im Hotel untergebracht und haben uns gedacht, na gut, ist Montag, du weißt ja nicht, ne, wird ja auch viele geben, die am nächsten Tag arbeiten müssen. Ja, das kann ich nicht bestätigen. Also ich weiß nicht, ob die Leute am Montag, ob sich einfach jeder freigenommen hat. Aber also du hättest nicht gemerkt, dass Montag ist an dem Abend. Und das ist ja so die absolute Königsklasse, finde ich, bei Konzerten unter der Woche. Wenn du wirklich einfach vergisst, dass gerade Montag ist und das dir auch leisten kannst, muss ich dazu sagen. Also
ja.
Ne, am nächsten Tag nicht irgendwie um 8 Uhr auf der Baustelle oder im Meeting sein muss, das ist dann immer schlecht.
Genau das. Ja, das ist richtig. Das ist oftmals schwer abzustreifen, weil man dann doch schon irgendwann guckt, wie komme ich jetzt nach Hause? Man will ja auch nicht um 3 Uhr nachts irgendwie nur 2 Stunden Schlaf abbekommen. Ja, ich kenne das. Aber manchmal vergisst man es dann und dann kann das sich, wenn man nicht frei hat, am nächsten Tag sehr böse rechnen. Das hatte ich alles schon. Und da muss ich gerade dran denken, da habe ich eben noch, bevor wir hier, weil ich ja aufgebaut habe, mir das aktuelle Video von Tigger angeguckt, von Metal Alter TV, der sich ja auch so ein bisschen darüber ausgelassen hat, dass kleine Konzerte nicht zu lange dauern sollten, weißt du, nicht mehr als 3 Bands, weil sonst kommst du nicht mehr nach Hause und strandest irgendwo. Valider Punkt. Vielleicht reden wir darüber später auch nochmal hier in diesem Thema.
Ja, könnte durchaus Platz finden im heutigen Thema, ne? Das der Gedanke. Aber ja, das ist, wie gesagt, es war wirklich. Also Inner Ateneum Konzerts, wenn ihr es mal dahin schafft auf eine Veranstaltung, es wird an alle gedacht, weißt du, das ist dann, keine Ahnung, da passieren halt nicht so Sachen wie das Bier warm ist oder keine Ahnung, jemand dann, also das Ticketing lief perfekt, es waren immer Getränke da, die Leute wurden direkt, also kein nerviger Soundcheck für die Besucher, das war alles erledigt, bevor die ersten Leute kamen. Da gab es überhaupt nichts. Ne? Ich hab's dir auf dem Vorgespräch schon erzählt. Wir kamen da an, hatten 17 Uhr Get-In und da war die Bühne bereits aufgebaut und verkabelt.
Geil, das ist gut.
Ja, das mehr geht halt nicht. Was willst du denn da sagen? Ne? Das sind die, also da stecken ein paar Leute von Eminence auch dahinter, ne? Die ja schon das ein oder andere Jahr Erfahrung im Konzerte veranstalten und spielen haben. Also da, ja.
Cool, freut mich. Und wir haben dir, also euer Gig war ja scheinbar auch sehr, sehr geil und feiert. Von den Leuten, die da waren?
Genau, also es hätten in den Raum, es sind so zwei Räume wohl bei den Tanks ist es. Das ist wie so ein, keine Ahnung, so ein Heavy-Metal-Club, Motorrad-Club, ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Aber so ein Clubhaus, das sind so zwei Räume, in dem einen steht die Bühne, in dem anderen steht die Bar. Und in dem, wo die Bühne stand, das war immer bei jeder Band, auch bei uns, knallvoll. Und du hast dann noch gesehen, dass sich eben da in einem Eingangsbereich dann noch ein Träubchen gesammelt hat. Und du kannst ja auch immer anhand der Merch-Verkäufe sagen, wie gut ein Gig gelaufen ist. Also nicht immer, kann man nicht immer übertragen, aber auch das war auf jeden Fall Top 5, ne? Und wie gesagt, nochmal auf einen Montag, es ist nicht selbstverständlich.
Ja, und wie haben dir jetzt, um das vielleicht nochmal den anderen, ich meine, die anderen Hörer hier werden sich interessieren, wie Nocturnal Depression und auch Forgotten Tomb was, ne, performt haben.
Genau, ja, also grundsätzlich, die beiden Bands sind lang genug dabei, geile Setlist, guter Sound, schon alles top. Menschlich kam man sich nicht so nahe, das muss man sagen. Also das war schwierig. Lag aber vielleicht auch dran, dass sie entweder keinen Bock hatten, sich mit uns zu unterhalten, oder ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Englisch so nicht so ganz die starke Seite beider Bands war. Also auch das will man nicht unterschätzen. Wir haben dann am nächsten Tag auch noch zusammen gefrühstückt, denn wir waren alle im gleichen Hotel untergebracht, auf dem gleichen Flur auch. Also von daher, ne, das gab jetzt auch kein böses Blut, aber jetzt viel Quatschen war da nicht. Und
Nee. Ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da zu kommen.
Eine Sache, ne, das bringt mich zur Weißglut. Und das ist auch was ich mein Lebetag nicht mehr verstehen werde. Das war jetzt kein Jugendzentrum, wo irgendwie eine Uhr runtergelaufen ist oder irgendwas. Und wir sind wirklich beim letzten Lied fertig, haben die letzte Note gespielt. Ja, noch die Arme in der Luft. Im Endeffekt kommen schon Nocturnal Depression auf die Bühne gerannt und bauen ihren Scheiß auf.
Ja.
Und ey, Leute, alle Bands, die das machen, ne, das ist so ätzend. Es sind alle schneller, wenn ihr die Band, die auf der Bühne ist, erstmal 5 Minuten ihr Zeug zusammenpacken lasst. Und wir sind wirklich eine Band, keine Ahnung, du hast uns ja schon ein paar Mal live gesehen.
Ja, ja.
Wir rücken ja komplett ohne Amps und alles an, ne? Wir müssen zwei Kabel rausziehen und die Instrumente unter den Arm klemmen. Also wir kommen mit zweimal Laufen komplett von der Bühne runter, inklusive Schlagzeug, Side-Drops und Backdrop. Also wir haben das Ding wirklich innerhalb von 10 Minuten abgebaut. So hat es halt jetzt einfach eine Viertelstunde gedauert, weil wir ständig jemandem ausweichen mussten. Und ich habe auch noch nicht gezählt, aber es sind wieder mindestens 2 Kabel weg. Das ist ja dann nicht mal böse Absicht. Ja, aber wenn du es halt nicht dazu kommst, sie abzuräumen, sind danach halt noch eine Band und ein Mischer. Und XLR-Kabel sind halt XLR-Kabel, ne? Die sehen halt gleich aus.
Ja, das ist richtig. Am besten noch so kleine Schildchen, Fähnchen dran machen.
Ich habe mir sogar schon extra ein gelbes gekauft, weißt du?
Ach so, stimmt.
Es liegt ja eh nur hinter den, ne? Aber ja, keine Ahnung. Also das war wirklich, keine Ahnung. Das war einfach wirklich ätzend und unnötig nervig. Muss echt nicht sein. Wie gesagt, wir sind wirklich in 5 bis 7 Minuten sind wir von der Bühne runter und dann hat die andere Band Platz, das aufzubauen. Und ja, naja.
Geil, aber doch, klingt doch nach einem coolen Wochenende. Oder nach einem Montag, ich sag mal, ich fand immer verlängertes Wochenende, sagen wir mal so.
Es war eben kein Wochenende und das hat sich aber trotzdem so angefühlt. Von daher, ja, alles richtig.
Mein Wochenende war übrigens auch ganz nett. Ich war in Heidelberg, ich war auf dem New Evil Music Festival. Da gab es ein kleines Festival, Jubiläumsfestival von Christian Bunke, der hinter New Evil Music steckt, seit 20 Jahren Konzerte veranstaltet und anlässlich dieses Jubiläums hat er mal wieder ein Festival auf die Beine gestellt. Macht ja schon jährlich dort auch immer das Heidelberg Death Fest. Dieses war jetzt ein bisschen eher Gothic, Dark Metal, Black Metal lastiger mit dem Line-Up. Es ging auch schon relativ früh los. Die erste Band hat 12:45 gespielt. Habe ich gerade so geschafft, die Band zu sehen, weil es war gar nicht mal so leicht. Sagen wir mal so, das abzuschätzen, wie lange man nach Heidelberg braucht. Und ja, ich sag mal so, das ging natürlich dann Schlag auf Schlag, man ist viel rumgelaufen, hatte netterweise auch Backstage, das heißt, man konnte sich auch da ganz gut unterhalten. Perschter war so mein erstes Highlight nach Endgeist. Endgeist habe ich ein bisschen gesehen, aber was mich wirklich umgehauen hat, war Perschter. Ist eine richtig geile Band, muss ich sagen. Und super nette Menschen und die Sängerin eine so unglaublich lebensfrohe und positive Person. Das ist wirklich, also das erlebt man selten, wie herzlich Menschen gegenüber Fremden sein können. Und großer, natürlich abgefeiert wie sonst was, fand ich auch richtig gut. Auch mein, ich hatte Sandro dabei, von Blackpool war mit mir dort und der hat auch großer sehr, sehr stark abgefeiert. Lustigerweise habe ich, nachdem ich es auf Instagram gepostet habe und auch WhatsApp und so, es gab natürlich auch wieder Leute, die großer, das ist doch hier, hier schon wieder so eine Abklatschband und sonst was, aber ich persönlich finde das, ich finde diesen ganzen großer Hate immer so ein bisschen lächerlich, weil Gottes Willen, ich könnte, wie vielen Black Metal Bands kannst du vorwerfen, dass sie das Rad jetzt nicht komplett neu erfunden haben?
Ja, und vor allem, sie haben sich ja auch nach dem entsprechenden Album benannt.
Hm.
Also wie viel eindeutiger will dir die Band denn noch sagen? Ja, wir wissen schon, wo unsere musikalischen Wurzeln sind. Zumal ich unterstellen würde, den Sound von Groza kannst du eindeutig unterscheiden. Von Bands wie im Gua oder Uada, die da ja mit reinspielen.
Witzigerweise würde das im Thrash Metal stört das niemanden. Da hast du auch so Bands, die heißen Fabulous Disaster, Born by Blood, Davidian oder so. Also wo auch ganz klar mit Albennamen auf andere Bands angespielt wird. Da schert das auch niemanden.
Heaven Shall Burn. Ach nee, ist ja kein Thrash Metal.
Nee, Heaven Shall Burn spielen auf Marduk natürlich an.
Ja, da bin ich mir auch ganz sicher, gerade bei der Attitüde dieser Band, dass sie der Band Marduk sehr nahe stehen.
Ja, doch, hundertprozentig. Jetzt gerade, wo ja auch Heaven Shall Burn ein tolles Video mit den Do Nots veröffentlicht hat, was ein Song gegen rechts sein soll, habe ich gehört.
Ist das so? Ich hab's nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Ja, also, keine Ahnung.
Ich lebe mal wieder, was die Metal-News angeht, unter einem Stein.
Das wurde aktuell. Du kennst das ja manchmal. Ich meine, wenn du so ein neues Browserfenster aufmachst, dann werden dir manchmal vom Browser irgendwelche News gepusht. Und da wurde mir eine News von Metal Hammer gepusht, von wegen, ja, Heaven Shall Burn und Do Nots haben einen Song gegen rechts mit inklusive dramatischem Video und sonst was, das im Ostdeutschland spielt, gemacht.
Ja, er hat jetzt garantiert nichts mit den Wahlen zu tun, ne?
Nee, aber da möchte ich auch gar nicht weiter drauf angehen. Ich fand es unspektakulär, aber gut. Es ist ja auch halt nicht meine Musik, Heaven Shall Burn.
Nö.
So, machen wir lieber noch mal kurz weiter, was noch so gespielt hat auf New Evil Music Festival. Chapel of Disease waren da noch. Die fand ich auch sehr, sehr schön, auch wenn sie ihren Stil sehr, sehr verändert haben zu der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, vor über 10 Jahren. Das ist kein Morbid Angel Worship mehr, sondern inzwischen ist es ja wirklich Post-Rock, Post-Atmospheric Avantgarde Death Metal, wenn es noch irgendwo Death Metal Anteile hat. Also es ist wirklich schon eher Avantgarde-Rock. Danach Elende. Elende für mich immer wieder ein Highlight, auch für mich mit die beste, es war für mich mit die beste Band, die da gespielt hat. Mittendrin, aber die Pfeile war dort am vollsten, muss man ganz klar sagen. Ich kam auch nicht mehr aus dem Fotograben raus. Ich habe mich dann an die Bühnenseite gestellt, weil es einfach so voll war im Zuschauerraum. Brutal krass. Ich mag die Band total gerne, Elende. Ich weiß, auch da gibt es immer wieder Leute, die die Nase rümpfen. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen scheißegal. Die Band ist absolut verdient dort, wo es ist. Punkt.
Würde ich auch so unterschreiben. Ich habe sie mittlerweile schon 7-mal live gesehen, ja, persönlich auch, ja, kennengelernt. Ich kann mit der Mucke immer noch nichts anfangen.
Ja, das ist...
Also, ist halt so. Bei manchen Bands ist das einfach so.
Ich sag, weißt du, was bei mir und Elende ist es so, es gibt immer auf den Alben immer so ein paar Banger, wo ich sage, ey, mega geil, das sind echte Weltklasse-Songs. Und dann gibt's aber wieder so 3-4 Songs auf den Alben, wo ich mir denke, das ist komplett egal. Das ist wirklich extrem, muss ich sagen, bei der Band. Wobei ich sagen muss, dass sie dann live leider auch nicht immer das beste Händchen haben, dann spielen sie meistens genau die Songs, die ich hören will, nicht live. Aber ich meine, die machen viel durch die Performance weg und auch viel durch die Atmosphäre und so weiter. Also das ist... Das ist eine Band, die live, finde ich, schon sehr gut überzeugen kann. Also mich auf jeden Fall.
Da ja, die haben ihre Daseinsberechtigung und die sind da, wo sie sind, genau richtig. Alles cool. Ich würde sie auch immer wieder anschauen, aber es catcht mich halt einfach nicht.
Nee.
Ich muss auch sagen, bei Manta war das am Anfang bei mir auch so. Und mittlerweile vielleicht die Band, die ich mit am meisten... Ja, mittlerweile hasse ich sie, genau. Nee, mittlerweile vielleicht eine von den Bands, die ich aktuell am meisten höre.
Mhm.
Also einfach nach wie vor damals, also für mich auch, also sorry, aber Pain is Forever and This is the End ist für mich eine All-Time-Best-Album-Titel überhaupt. Ja.
Mhm.
Also siehst du, jetzt habe ich so richtig schön denglischen Satz rausgehauen, aber das hat in meinem Kopf einfach nicht mehr... Sinn ergeben, aber Hanno ist ja auch halb deutsch, halb englisch, von daher amerikanisch.
Ja.
Das ist auch ein geiles Album, geiler Titel.
Ja, Manta muss ich auch mal wieder angucken, da hätte ich auch wieder Bock drauf.
Genau.
Komm noch mal kurz weiter, sonst komme ich hier nicht durch.
Ja.
Was sind ja ein paar Bands. The Vision Bleak habe ich danach gesehen, ich habe sogar noch vorher mit Schwadorf und Christian Bunke zusammen im Veranstalter noch ein Interview geführt. Ist übrigens auch geil. In der Halle 2 gibt es so einen kleinen Backstage-Raum, den haben wir den Till Lindemann Gedächtnis Backstage-Raum genannt, weil da gibt es auch noch so einen Club-Bereich, wo auch Partys und so weiter sind. Und da gibt's wirklich so ein kleine, hinter der Theke noch so einen kleinen Backstage-Raum. Der ist, keine Ahnung was, vielleicht 4 Quadratmeter groß. Da ist nur eine Sitzgarnitur, Sachen, wo man seinen Tisch, wo man seine Sachen abstellen kann und komplett verspiegelt rundherum. Ich habe keine Ahnung, was dort passiert, ob da Drogendeals verhandelt werden oder ob da Row Zero ist, keine Ahnung. Da an dem Tag war es auf jeden Fall unser Interviewraum für die Interviews. Und da haben wir auch noch mit dem Drummer von Ahab ein sehr nettes Gespräch geführt. Also das war schon sehr, sehr
nett. Pony, oder?
Ja, dem Glatzkopf in dem Bart halt, ne?
Wie heißt er denn? Ja, egal. Der macht am Partysan, glaube ich, immer wieder Sound bei der kleinen Bühne. Da habe ich den auf jeden Fall mal getroffen.
Das kann gut sein. Ich guck
so ein dicker, richtig dichter Bart, aber nicht lang, Glatze, ungefähr so meine Größe.
Das ist witzig, dass mir ist die Dichte des Barts tatsächlich auch aufgefallen. Das stimmt allerdings. Ich habe auch gedacht, so Mann, der ein dicht Bart, aber auf dem Cornelius, genau.
Corny, genau. Guter Typ.
Genau. Super netter Mensch. Unglaublich nett. Mit dem hättest du Spaß. Den müssten wir auch mal hier einladen, weil mit dem kannst du richtig gut über Equipment reden, glaube ich.
Das habe ich auch schon, tatsächlich mal überlegt, aber ich traue mich nicht mit einem Drummer.
Ich sitze sowieso immer bei so Gear-Sachen da und denke mir, interessant, keine Ahnung. Ahab an sich haben auch noch gespielt nach Hexwessel dann. Hexwessel fand ich.
Ahab auch.
Ja, ja. Hexwessel und Ahab, muss ich sagen, sind beides Bands, die ich mir, glaube ich, lieber zu Hause anhöre. Das, also, oder auf einem Festival, weißt du, auf Open Air, auf der Wiese oder so, ganz geil. So im Tagesfestival, wo du irgendwie schon 6 Stunden Musik-Intus hast und wo du dann in der großen Halle, da in der vollen Halle stehst, ich weiß nicht, da kommt das nicht so rüber. Da kommt, bei beiden kam das nicht so rüber, fand ich die Atmosphäre, wie es verdient hat. Ich glaube, Hexwessel würde ich mir gerne nochmal in der intimen Atmosphäre angucken, weil auch, die hatten auch noch zusätzlich Soundprobleme. Fand ich auch ein bisschen schade. Das kam auch mit dem Keyboard nicht ganz so gut, wie es hätte verdient gehabt. Und auch hier muss ich sagen, ich habe Matt McNeary noch Backstage getroffen, noch Foto mit ihm gemacht. Auch ein unglaublich netter Kerl und ein unglaublich bodenständiger Mensch, wie viele Musiker, die ich Backstage getroffen habe. Und Ernie hat ja den ganzen Wumms da auch moderiert, auch mit ihm habe ich noch ein bisschen gequatscht Backstage. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Also das waren wirklich so meine Highlights. Dann auch Imperium und Heaven Shall Burn, sag ich schon. Imperium und Harakiri for the Sky. Heaven Shall Burn und Harakiri for the Sky kommt ja aufs Gleiche raus. Irgendwas da oben muss sterben. Und ja, Imperium auch, war man schon ziemlich platt, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz auch mal eine Sache, eine Erfahrung, die man im Leben mal gemacht haben muss, Imperium live sehen, weil es ist schon auch eine krasse Band, muss ich sagen. So, die hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, da kann man nicht sagen, das ist eine Band, die klingt wie jede andere.
Auf jeden Fall, aber ich finde sie wahnsinnig schwierig, sie mir live anzugucken.
Das kommt noch hinzu, wenn du, wie gesagt, nach 12 Stunden Musik, wenn du also nach fast 12 Stunden Konzert bist du halt auch einfach. Da bist du halt einfach gefühlt tot. War ich ja schon wieder nüchtern und so weiter. Ich habe ja am Anfang nur 1-2 Bier getrunken, weil ich musste ja noch heimfahren. Von daher war ich jetzt nicht in diesem Alkoholdelirium, was man ja auch mal gerne hat bei einem Tagesfestival. Und ich habe mir dann auch gesagt, obwohl ich erst gedacht habe, so, boah, ich bin so in einem Tief, ich fahre gleich heim. Ich habe mir dann auch tatsächlich noch nach Imperium komplett Harakiri for the Sky gegeben. Weil es dann doch, das hat mich dann doch wieder gecatcht. Ich mag die Band ja auch super gerne. Obwohl, bei Harakiri for the Sky muss ich mir sagen, da trifft das so ein bisschen zu, was wir auch immer halt sagen oder was wir in dieser einen Bühnenoutfits-Folge gesagt haben. Ich finde, die Band, also die holen einiges raus durch ihre, gerade Sänger, durch seine Präsenz und durch sein Acting und so weiter, aber sie sehen halt aus, als wären sie gerade von der Couch gefallen.
Ich habe die mal auf dem, ist auch eine Band, die mich nicht catcht, aber bei mir war es damals Karik, die ich da extrem krass, also ist ja auch der Dunstkreis. Mhm. Ich glaube sogar fast die gleichen Leute, soll jetzt keine Rolle spielen.
Ist ja auch AOP alles.
Ja gut, Großer ist auch AOP, ne, und die sind ja komplett eingekleidet, also es muss damit ja nichts zu tun haben.
Dann warte mal ab, die sind ja noch nicht so lange bei AOP, vielleicht werden sie noch so.
Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. Na egal, und das ist, ich weiß nicht, das ist bei Harakiri, ich weiß noch, wenn der eine Gitarrist da auch noch eine Jogginghose dann auf der Bühne anhatte, hatte ich auch schon, also das ist, ich glaube am Partystand, ich glaube bei der Herbstoffensive war das. Das sind so, also ich weiß nicht, das sind für mich Sachen, die gehören da nicht hin. Das kann ich gerne den im letzten Video angesprochenen Hardcore-Bands überlassen.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wollen wir...
Apropos letztes Video, ne?
Ja, apropos letztes Video. Ich bin jetzt gerade überlegen, wollen wir die Kommentare vorziehen, weil du es jetzt schon gerade angesprochen hast und dann mit dem Getränke-Podcast danach weitermachen?
Lass uns mit dem Getränke-Podcast weitermachen. Ich habe Durst und ich habe schon zweimal getrunken.
Dann hau rein.
Also ich, bei mir gibt's heute wieder, geht's wieder weiter. Also es ist ja tatsächlich eigentlich ein, sollte es ein Sachsen-Biertest werden, das ist aber offiziell aus Mecklenburg-Vorpommern, offiziell offensichtlich, ein Lübser. Ein Lübser Küstenhell.
Wo ist das denn offensichtlich, dass es Mecklenburg-Vorpommern ist?
Es steht hier.
Ach so. Ja, ich habe gedacht, muss ich Lübser kennen, dachte ich erst. Ist da irgendwas, ist das eine Region dort oder eine Stadt oder ist da das Wappen ist also das Logo von dem Bier, dieser
Dann,
rote Turm oder was das ist?
ja, kennt man, oder? Aber also die Stadt heißt nicht Lübser, die Stadt heißt Lübs. Lübz.
Ah, okay.
Ja, ich habe ja schon davon getrunken, deswegen. Es schmeckt einfach nach nicht viel, ehrlich gesagt. Also Lübser ist ja eigentlich ein sehr charakteristisches Bier, geht so in die Jever-Richtung. Oder wie es, ich weiß, dass es richtig Jever heißt, aber ich weigere mich, das richtig auszusprechen. Es war für mich ein Leben lang ein Jever.
Die sagen das so der Werbung, wie Jever.
Es heißt aber wirklich Jeffa.
Wie das Land, so das Jever. Die sagen nicht, wie das Land, so das
Ich
Jever.
weiß. Die Brauerei spricht das falsch aus. Und es gibt es auch, übrigens möchte ich das einmal anmerken, bei der Würzburger Hofbräu, Würzburg die Hauptstadt von Unterfranken. Und das Würzburger Hofbräu hat ein Bier rausgebracht, ein helles, das Sternlar heißt. Und Sternlar soll ja, also ist, wenn man das fränkisch aussprechen möchte, ein kleiner Stern. Sternla ist aber mittelfränkisch. Sternle wäre es im Unterfränkischen. Und das nervt mich schon, seit dieses Bier rausgekommen ist. Du willst schon noch auf deine Heimat committen und dann machst du es auch noch im Dialekt und dann machst du es im Dialekt aber falsch. Oder ist Sternla sogar Oberfränkisch? Na, es ist auf jeden Fall nicht unter, es müsste Sternle heißen. Ja, also Lübser, einfach hier, wenn ihr mich fragt, mehr als das Pilz braucht es nicht. Es ist ein sehr gutes, aber das Küstenhell. Ah ja, und ein Whisky, aber auch den habe ich schon mal gezeigt, habe ich den guten Aberfeel, die 12. Ich kam jetzt nochmal wieder auf den Whisky, weil sich beschwert wurde von zwei Leuten, dass ich immer so über Whisky klug scheiße. Möchte ich das an der Stelle nochmal weitermachen, weil das freut mich ja immer. Hier ist so ein kleines Fass abgebildet. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich schicke dir mal ein Foto. Kannst du dann einblenden.
Er sagt
Und
immer,
da
dass er mir ein Foto
steht,
schickt.
ich habe dir letztes Foto geschickt und du hast es nicht eingeblendet, möchte ich anmerken. We lose our fair share to the angels. Weißt du, was das bedeuten soll mit diesem Fass, wo nicht so viel drin ist?
Der Angels Share ist das, was man wegschüttet, den ersten, oder was war das? Oder was wegdunstet oder irgend so. Ich weiß, da war
Genau, das
irgendwas.
ist einfach der Anteil am Whisky, der verdunstet. Also den du, wenn durch die lange Lagerung, durch die Ritzen in den Fässern, die sind ja nicht tausendprozentig dicht, ein bisschen was verdunstet, ein bisschen was geht weg und das nennt man die Angels Share. Im nächsten Video, wenn ich dann denke, erkläre ich dann The Devil's Cut.
Da gibt es auch, glaube ich, haufenweise Rock'n'Roll-Songs drüber.
Ganz genau. So musste ich gerade mal wieder dran denken, an den Angel Share. Und dann dachte ich, weil ich an den Angel Share denken musste, dachte ich doch, Mensch, auf der Abbey Field, die Flasche ist das doch aufgezeichnet. Ja. Ansonsten ist es ehrlich gesagt ein ziemlich durchschnittlicher Whisky. Ist ja beim Duers, der ist, glaube ich, unter Whisky-Trinkern ein bisschen bekannter. Ich glaube, es ist der meistverkaufte Blended Scotch Whisky, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ist halt, man nennt es gemeinhin auch einen Frauenwhisky. Weil er halt wirklich relativ wenig Geschmack hat, wenn man ehrlich ist.
Das ist so wie das Frauenschnitzel oder so, was dann immer so ein bisschen kleiner ist oder so.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
So, dann mache ich auch mal weiter. Ich bin auch tatsächlich in Norddeutschland heute angekommen. Weil bei mir gibt es, ich habe es gesehen, ich muss es mal probieren. Astra, aber in hell. Kleine Freiheit.
Ach, guck.
Astra Helles.
Guck mal, das
5,1%.
Helle ist in Norddeutschland. Ich habe das Lübse Hell, du das Astra Hell. Astra Hell kenne ich auch noch nicht. Und wie ist? Ist es so, beim Astra mag ich ja das Rotlicht sehr, das Pilz gar nicht.
Es ist, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen kälter. Ich habe es nicht so, ich habe es so ein bisschen vergessen, den Kühlschrank zu tun. Ich glaube, ich hatte nur 2 Stunden Zeit in einem normalen Kühlschrank, da wird es nicht so allzu kalt. Charakter gleich null. Also in der aktuellen Temperatur hat es gar keinen Charakter.
Man bekommt ein bisschen den Eindruck, oder, dass Norddeutsche denken, wenn sie ein helles machen, müssen sie einen Pilz machen, das doch nichts schmeckt. Das wäre dann ein helles.
Also ich wollte gerade sagen, also wenn sie normal Bier brauen, hat das sehr viel Charakter.
Ja, eben. Beim Helles hast du das Gefühl, die nehmen, das würde ich beim Lübser nämlich genauso eins zu eins sagen, sie nehmen all den schönen Charakter raus.
Es steht auch übrigens auf der Flasche hier, unanständig mild. Und unanständig mild ist, glaube ich, eine sehr gute Definition für dieses Bier. Das ist tatsächlich, also da kann man nicht meckern, das ist wirklich so. Das Helle von Astra, milder als der Kiez erlaubt. Dieses goldgelbe Wunder passt zu Elbstrand, Vize-Freitagen, allen kleinen Freiheiten von St. Pauli. Unanständig mild. Was dagegen? Nee, aber was auch nichts. Hm?
Entschuldige, aber was zum Geier ist ein Vize-Freitag? Ist es Donnerstag?
Genau, der Donnerstag ist ja gut, alle Vize-Freitag.
Kann der auch noch nicht.
Haben wir auch bei uns in der Branche wird das häufiger gesagt, der Vize-Freitag. Oder haben wir das auch häufiger schon gesagt? Weil oftmals sind auch bei uns in der Werbung Donnerstagsveranstaltung, Abendveranstaltung. So, habe ich auch mal ein bisschen Einblick in meinen Alltag gegeben.
Und die anderen beiden da hinten sind noch zwei weitere Flaschen oder was?
Ja, genau. Ich habe hier noch mal zwei.
Ah, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es noch war. Ja. Ich habe vergessen.
Wikula.
Ich habe es vergessen. Bitte?
Meinst du Wikula oder Altenmünster?
Ach, übrigens, das Bier, das musste ich an dich denken. Das Bier, das es in Annaberg gab, war natürlich Okrostitzer, ganz klar. Oder auch Wikula-Pilz, wenn man einen Pilz trinken wollte.
Sehr gut. Dortmunder.
Hatte ich auch noch nicht gesehen, dass Locations das ausschenken.
Nee, aber ich auch nicht. Ich auch nicht. Wikula. Das ist ein Song von Menasmos.
Mhm. Sagen sie dreimal Wikula und dann erscheint ein Kasten Wikula.
Also ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall irgendwie im Refrain drin. Deswegen, dadurch kennt das auch zum Beispiel der gute Flo von Flo's Metal World, kennt es durch Menasmos und hat auch gesagt, er hätte mal Bock auf einen Wikula. Wenn du das hörst, Flo, du kannst mir immer noch deine Adresse schicken oder ein Postfach, dann schicke ich dir ein paar Flaschen Wikula gerne rüber.
Vorsicht, Post nach Österreich ist unglaublich teuer.
Ach, das geht
wir schon. Haben
für Flo mache ich es gerne.
Also wir haben vor kurzem 4 Tapes nach Österreich verschickt, das war 20 Euro.
Oder ich nehme es einfach mit, wenn ich auf das Konzert fahre, nach Sinister Feast.
Genau.
Und verschicke es dann einfach von dort.
Das, ja. Gibt's da eigentlich noch Karten, weißt du was?
Ist das Sinister Feast? Oh, jetzt fragst du mich was, ich weiß gar nicht.
Ja, müssen wir ja nicht.
Ich habe nichts gehört, dass es ausverkauft ist, kann natürlich sein. Aber ich wollte unbedingt mal hin, bin mal gespannt, wie es ist. Mal gucken. Übrigens auch, wofür es auch noch Karten gibt, Pestfest 2, was hatten wir gesagt, 1. Februar 2025, genau. Mit Großer zum Beispiel, diesen Headliner da, im guten Mörlenbach, Weiher, da spielen sie in der Live Music Hall, holt euch auch schon Karten, ich glaube, da spielt auch Gomorra oder wie die Band heißt, spielt da auch noch.
Gomorra, Apys, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und eine Band, die ich noch nie gehört hatte vorher. Also ich habe es auf jeden Fall auf dem Kalender stehen.
Ja, ich auch. Und ich blende es auch eh nochmal ein hier. Danke. Danke, Schnitt. Adrian bedankt sich schon wieder bei mir, aber alles gut. Alles gut. Und für die Podcast-Hörer, ihr könnt es ja googeln. Pestfest 2 war ja, da werdet ihr was finden. Ich denke mir auch mal, warum muss man eigentlich so viel verlinken? Die meisten Leute sind doch autonom genug und finden die Dinge auf Google.
Das ist der gleiche Grund, warum man bei einem Podcast immer wieder erwähnen muss, die Glocke zu drücken und auf Gefällt mir ein Like dazulassen.
Ja.
Es ist ja wirklich erschreckend, dass man das wirklich, wenn man es sagt, doppelt so viel bekommt fast.
Mhm.
Na gut.
Ich glaube,
aber es gibt immer noch genug YouTuber, die sich dafür schämen. Finde ich auch immer noch ein bisschen witzig.
Das stimmt. Das stimmt. Außerdem, wir werden fast bei jedem Video gefragt, wie unsere Bands heißen. Ich glaube, ich bin auch schon überlegen, ob ich das dauerhaft einblende oder in die Beschreibung schreibe.
Kannst du ja so drunter schreiben. So. Schon beim
Adrian, Blackhöl, Andi, Anheim.
Ja. Naja, wollen wir mal in die Kommentare starten.
Ja, starten wir mal in die Kommentare, danach zeigen wir noch Bandshirts und was ich mir zuerst gekauft habe.
Ach so, stimmt. Bandshirts vergesse ich immer. Ja, ist ein Midnight-Shirt, sehr alt von der Band, miserable Qualität. Midnight schämt euch.
Ich blende auch nochmal das Logo in Gänze ein. Und ich habe Hans Leser Alien Slam, genau. Ich habe Hans Leser Alien Slam, kennt man ja. Ich habe das heute extra angezogen, weil ich mir gedacht habe, das passt zum Thema, zum Hauptthema, kleine Konzerte und so weiter, weil die habe ich auch bisher nur in diesen Rahmen sehen können.
Ja, die Band wirkt auf mich immer ein bisschen faul.
Das ist faul? Ich glaube, also was sie geben sich ja schon Mühe, wenn es um die Release, also was heißt Releases, die haben ja auch schon lustige Releases gemacht, eine Frisbee, eine Sonnenbrille, also die haben ja schon verschiedenes Merch und die Live-Konzerte sind ja auch immer relativ aufwendig. Und die Videos erst. Die Musikvideos.
Ja, aber sie spielen so wenig, will ich damit sagen.
Ja, ich weiß auch nicht, die NRW-Bands kommen so schwer aus NRW raus. Die muss man da immer so ein bisschen rauszerren, habe ich das Gefühl.
Na, das ist... Da könnte ich jetzt was mich sehr unbeliebt machen dazu sagen, aber das ist immer so ein bisschen, wenn du so geschlossene Kosmen, das ist die Metzel von Kosmos.
Kosmen ist okay.
Kosmen, ja. Es gibt so gewisse Kosmen in Deutschland, die befruchten sich am liebsten selbst. Und da wird mir NRW immer wieder einfallen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es ist wirklich, wirklich sehr angenehm, in NRW zu spielen. Aber du hast immer das Gefühl, NRW-Bands kommen immer nicht raus.
Gibt es in anderen Teilen Deutschlands aber auch das Syndrom.
Ja, absolut.
Teile in Ostdeutschland sind auch sehr unter sich.
Absolut, ja. Absolut.
Genau. So, dann zeige ich noch ganz kurz im Schnelldurchlauf, weil wir jetzt schon sehr fortgeschritten sind, was ich mir zuletzt gekauft habe, weil ich habe mal wieder ein bisschen Vinyl gekauft und wollte das mal kurz hochhalten. einmal die Purgatory Afterglow als Re-Release gab es. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Death-Metal-Alben, deswegen wollte ich es unbedingt mal auch auf Vinyl haben. Ja, Dan Svenö hat hier wirklich ein Meisterwerk hingelegt, finde ich. Man kennt Black Tears, weil es auch zum Beispiel die Heaven Shall Burn gecovert haben, aber nicht in gut. Twilight, Blood Colored, Elegy, das sind alles Velvet Dreams, großartige Songs. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch dieses Album an. Das ist, glaube ich, das beste Progressive Death Metal Album, das es gibt. Aber das gute Progressive, nicht das nervige. So, dann noch ganz kurz für Andy, habe ich mir extra was zugelegt. Das neue On to Others, wie angekündigt, Never Neverland.
Ja, ich habe es noch nicht.
Habe es extra noch in der Schutzhülle gelassen, man kann es aber noch rausnehmen. Also ich habe es auch schon aufgemacht. Mit Poster, schwarzes Vinyl, ist aber schön, muss ich sagen. Nur Hits drauf. Lustigerweise ist hier nicht der Bonus-Track drauf auf der Vinyl. Das Ramones-Cover Pet Cemetery ist hier nicht zu finden. Ich habe es tatsächlich noch letztens erst bekommen. Ich habe sie noch nicht aufgelegt. Und dann habe ich mir natürlich auch noch zugelegt Songs of Blood and Mire von Spectral Wound. Spectral Wound natürlich auch. Eigentlich schon fast ein bisschen zu gehypt aktuell.
Finde ich auch. Habe ich auch gerade Schwierigkeiten mit.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Titel Aristocratic Suicide Black Metal hatten sie mich. Fand ich ja doch sehr geil. Und außerdem gab es zu der Vinyl ein T-Shirt dazu. Und das sogar doppelseitig bedruckt. Das muss man schon sagen. Also gut ab.
Ja, die Designs können sie, ne?
Ja. So, das ist so viel dazu. Und jetzt können wir wirklich in die Kommentare starten. Jetzt glaube ich, wir sind ja auch schon schlanke 33 Minuten drin.
Ich habe es mir schon gedacht. Und vor allem mein Kommentar, ich habe mir jetzt erstmal einen rausgesucht, weil er etwas länger ist und vom guten Paul Naschi. Mhm. Ich weigere mich, das, was hinten dran ist, noch vorzulesen. Das wird doch eh nur von YouTube eingefügt. Mhm. Um mir hier mal nettere Erfahrungen mit Leuten aus der Hardcore-Szene zu teilen. Ich bin in Käffern aufgewachsen, in denen es keine wirkliche Metal-Szene gab. Als ich dann in den goldenen Westen ziehen durfte, hat man in der Kneipe immerhin mal 2-3 Nasen mit Metal-Shirts gesehen. Viel offener und eben auch jünger waren da diese merkwürdigen Leute mit Septum, Tunnel und denen man sich im Zweifel auf Thrash-Bands oder G.G. Allin einigen konnte. Und die haben mich dann mit langen Haaren und Dissection Backpatch auf irgendwelche Jugendhaus-Hardcore-Shows geschleppt. Da bin ich im Vorfeld auch davon ausgegangen, dass ich irgendwelche Leute in Mesh-Shorts ins Gesicht treten und mit meinem Musikgeschmack über jeden Zweifel erhaben bin. Als dann aber entspannt mit der Opener-Band am Kofferraum Bier getrunken wurde und mir Bands wie Integrity, Ringworm oder Kickback empfohlen wurde, war es halt geschehen. Als selbsternanntes Metal-Kiddo war ich vornehmlich in der Hardcore-Szene unterwegs und fühle mich da eigentlich heute noch am wohlsten. Natürlich gab es auch mal Situationen, die irgendwie merkwürdig waren, aber nicht mehr als in der Metal-Szene, in Anführungszeichen, wo auch immer diese anfangen und aufhören soll. Abschließend muss ich sagen, dass ich es sehr genieße, zu sehen, wie sich die Szenen gefühlt in den letzten Jahren immer wieder stärker durchmischen. Bis auf 2 kleine Verstotterer, die ich, glaube ich, hier beim Vorlesen gemacht habe, den Kommentar habe ich mir ausgesucht, weil natürlich gibt es, also auch nette Leute in dieser Szene, um Gottes Willen. Das dürfte sogar die Mehrheit sein. Aber das Video hieß ja nicht, was wir von der Hardcore-Szene halten, sondern was uns am Hardcore nervt. Das darf man bitte bei solchen Videos nicht vergessen. Ja, es macht halt keinen Sinn, da einen Komplettabriss zu machen. Zumal, das habe ich in einem anderen Kommentar auch gelesen, natürlich die Hardcore-Szene natürlich riesengroß ist. Das ist mir schon auch klar. Was mich aber ein bisschen gewundert hat bei dem Kommentar, ist so ein bisschen der letzte Absatz, dass er meinte, dass sich die Szenen, dass er es genießt zu sehen, wie sich die Szenen immer stärker durchmischen. Und es mag eine Bubble-Wahrnehmung sein, aber ich habe genau den gegenteiligen Eindruck, dass sich gerade die Szenen wieder weiter voneinander entfernen, als es noch vor so 10, 15, vielleicht 20 Jahren normal war.
Naja, ich sag mal so, ich habe ja eher die Erfahrung gemacht, dass die Szenen auch nicht so wirklich so durchmischen wollten. Das waren dann eher so Leute wie ich, die auch, also Gott, das klingt jetzt arrogant. Aber es gibt halt so Leute wie ich, die jetzt, die offen für verschiedene Genres sind und die sagen, scheiß drauf, Hauptsache ein cooles lokales Konzert, mal gucken, ob ich lasse mich mal drauf ein, ob es mich überzeugt. Aber es gibt halt auch sehr viele, sowohl aus dem extremen Metal als auch aus dem Hardcore, die sagen so, nee, das ist nicht meine Musik, da gehe ich auch nicht hin.
Was noch eine der Meinungen ist, die ich ja völlig legitim finde.
Ja, ich sage nicht, dass das keine legitime Meinung ist, aber das ist das, was ich persönlich häufiger kennengelernt habe.
Ja, genau, darauf will ich eben gerade hinaus. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die Szenen sich vermischen. Also ich bin das mal so ein bisschen durchgegangen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in meinem Umfeld, Umgang gibt es wirklich sehr, sehr wenige, die noch mit der Hardcore-Szene irgendwas zu tun haben. maximal, also früher gab es da noch zwei Personen, aber und mit der Szene zu tun haben, meine ich nicht, ab und zu mal eine Hardcore-Platte aufzulegen. Also ich würde das mit dem Durchmischen nicht unterschreiben. Er hat es da noch begründet mit irgendwelchen Produzenten und irgendwelche Bands, die vorher in anderen Bands waren, ja.
Gut, ja. Es kommt halt immer drauf an, wo du bist, ne? Also wenn du...
Das wird so sein, ja, deswegen sage ich.
Wenn die lokale Szene genug Potenzial hergibt, dass es sich nicht vermischen muss, dass du auch genug Veranstaltungen für alles hast, dann ist es sicherlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Aber wenn die Szenen so klein sind, dass jeder froh ist, wenn überhaupt was abgeht, dann kann es natürlich schon sein, dass sie die Sachen eher vermischen.
Ja, aber es sind diese Leute, die dann wirklich kommen und ich beiß mich nicht, ich sag nicht, dass die Leute nicht da sind. Ich beiß mich nur ein bisschen an dem Begriff vermischen. Weil vermischen würde für mich bedeuten, dass daraus auch irgendwas wächst.
Gute Metalcore ist ja so gesehen daraus entstanden.
Ja, das ist ja fraglich, ob der Metalcore da wirklich draus entstanden ist, ne? Oder ob das einfach die Hardcore-Bands, die dann keinen Bock mehr hatten auf Müllsound, wie es. Zitat übrigens, da gibt's im Gear of the Dark Podcast eine Folge drüber, könnt ihr euch anhören. Dass ich natürlich von der rein musikalischen Entwicklung keine Ahnung habe, ist auch vollkommen klar.
Aber es gab ja auch abseits von dem reinen Metalcore schon und vorher Metallic Hardcore Bands, wie jetzt zum Beispiel Integrity, die schon beides auch irgendwie versucht haben zu vereinen. Der Gedanke ist ja nicht gekommen. Aber gut, das ist jetzt auch, also ich glaube, da begeben wir uns halt auch irgendwo in eine Diskussion, die nochmal eine eigene Podcast-Folge aufmachen kann. Es passt aber sehr gut zu dem Kommentar, den ich mir rausgesucht habe, weil der Dan Interceptor 8 hat geschrieben: Oldschool HC ist super. Bei typischen Metalcore und auch Deathcore bin ich raus. Hardcore an sich ist ansonsten total unterschiedlich und breit gefächert wie Metal. Genau, hier ist ja auch nochmal das als stellvertretend für das, was du gesagt hast. Uns ist natürlich klar, dass das breit gefächert ist. Allerdings, wir haben ja hier vor allen Dingen auch von lokalen Szenen geredet und auch sozusagen das, was wir persönlich wahrgenommen haben. Und auch klar, die Leute dort sind sicherlich individuell unterschiedlich. Manche legen da vielleicht ein bisschen mehr den Wert auf halt Metalcore oder sonst was, andere auf den rein unverfälschten Hardcore. Und wieder andere gehen halt wirklich in diese Tough Guy Beatdown Richtung. Aber im Großen und Ganzen hat sich ja trotzdem irgendwo so eine lokale Erfahrung und eine lokale Szene rausgebildet, die für uns sozusagen die Hardcore-Szene oder einen Teil der Hardcore-Szene dargestellt hat. Und darüber haben wir auch nur geredet. Da jetzt einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit wollten wir halt auch gar nicht erheben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen bei vielen. Was auch bei vielen untergegangen ist, hatte ich das Gefühl, ist, dass wir dann doch differenziert. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass wir differenziert waren, weil ich habe ja deine Erfahrung nicht zu 100% geteilt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich Sick of It All oder Madball unter ganz anderen Bedingungen gesehen habe als du. Und das fand ich ja gesagt ein bisschen interessant, dass das so gar nicht wahrgenommen wurde von den Leuten, weil wir haben dann doch sehr viele bekommen, die wirklich nur sich auf deine Sachen eingeschossen haben, auf deine Erfahrungen.
Ich fand's ein bisschen krass. Ich meine, es sind stand jetzt um die 120, 130 Kommentare und ich bin wirklich erstaunt, wie wenig anders, wie viele Leute mir zugestimmt haben, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben. Klar, den einen hat es weniger hart getroffen als den anderen. Ein paar sind im Internet ja auch mal wieder zu cool für alles. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber also ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass es hieß, ja, okay, hast du halt ein paar Idioten kennengelernt, aber ja, bei mir waren die Erfahrungen ganz anders, war so und so. Und das gab's, finde ich, erschreckend wenig.
Mhm.
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das erschreckt mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Mag vielleicht auch dran liegen, dass wir eben ein gewisses Klientel an Menschen ansprechen. Aber es sind ja auch in dem Video, ich meine, du hast mir vorhin gesagt, wir sind mittlerweile über den 4000 Aufrufe. Ja. Jetzt auch nicht ganz wenige Menschen, die das gehört haben. Und
das stimmt tatsächlich.
Also wirklich, ihr labert Scheiße, haben, glaube ich, vielleicht 3-4 Leute geschrieben.
Ja, das stimmt.
Und das ist immer, also ihr seid gerne dazu eingeladen, wenn wir irgendwas eure Meinung nicht teilen, das da rein auch gerne reinzuschreiben, habe ich gar keine Probleme mit. Ich finde es fast ein bisschen erschreckend, wie wenig das sind.
Ja, das stimmt. Ich kann auch nochmal kurz, das war ja jetzt ein sehr kurzer Kommentar, nicht an dich, schieß nochmal kurz den von Nils Pferd hinterher. Weil der geht auch so, der passt gerade dazu.
Geiler Name auch, möchte ich übrigens. Also Nils Pferd, ich trinke auf dich.
Ja, Tito, ich trinke auch drauf. Er schreibt: Ich bin vor über 30 Jahren in die Hardcore-Szene gelandet und bis heute da hängen geblieben, weil es damals niemand interessiert hat, wie man aussah oder welches Shirt man getragen hat. Andi ist dann auch an die schlimmsten Leute geraten. Bei uns gab es auch eine Gruppe von militanten Straight-Edgern, die einem immer moralisch überlegen waren, sich aber gefreut haben, dass die Säufer da waren, wenn es ihnen selbst organisiertes Konzert war. da hat dann die Kasse gestimmt. Tatsächlich waren die mittleren und späten 2000er von Modepüppchen geprägt. Da ging mir meine eigene Szene auch manchmal tierisch auf den Sack. Heute ist es nicht mehr so schlimm, finde ich. Naja, und das Thema Crowdkilling ist ein Thema für sich. Ich kann nur sagen, dass es sich bei uns in der Stadt nicht gab, beziehungsweise den Leuten, die damit auf einer Show angefangen sind, schnell in Form von körperlichen Verweisen klargemacht wurde, dass sie unerwünscht sind.
Ja, und so soll es sein. Wie gesagt, ich habe das ja hoffentlich auch differenziert rübergebracht.
Ja.
Meine erste Erfahrung war 2004. Ich habe schon hab mir schon sagen lassen, dass das auch gerade wirklich so eine der schlimmsten Zeiten war, in diese Szene in Anführungszeichen einzusteigen.
Ja, das kann gut sein. Man darf nicht vergessen, jeder macht halt seine Erfahrungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und oftmals neigt man dazu, die Sachen dann auch so ein bisschen zu verklären, dass das auch sich nicht mehr geändert hat.
Das ist auch, entschuldige, dass ich jetzt nochmal mit einer Anekdote von Annaberg um die Ecke komme, aber natürlich, es war Black Metal Konzert, natürlich ganz klar, worüber kommt man bei den Gesprächen draußen, auch mal auf Linkin Park, und da waren zwei 18-Jährige dabei, die das halt überhaupt nicht kapieren konnten, warum man die neue Sängerin, also warum das überhaupt, also was wurde überhaupt das Problem dran liegt. Und denen war halt nicht klar, dass es diese Band schon so unglaublich lange gibt.
Ah, okay.
Ja, es war doch, also es ist total spannend, sich auch mit, ich will da jetzt nicht zu tief ins Gespräch einsteigen, aber mit sich mit jetzt 18-Jährigen unterhalten, die einfach nur mal 18 Jahre jünger sind als ich und auch teilweise 30 Jahre jünger als manche, die da auch da waren und noch. Und wie anders der Blick ist auf so, also im Endeffekt wirklich, wenn wir die zweite Welle Black Metal so ein bisschen mitgekriegt haben, was ja eine ist, die mich sehr geprägt hat, und es Leute gibt, die natürlich die erste Welle mehr geprägt hat, musst du mittlerweile schon fast wirklich die dritte oder vierte Welle aufmachen, weil das so, also als diese, ich meine, Leute, die heute 18 sind, sind 2006 geboren.
Da war ich zum ersten Mal in Wacken, also da war mein erstes einziges Mal in Wacken, das ist schon krass.
Ja.
Ich muss auch drüber nachdenken. Als ich 18 war, das ist 20 Jahre jetzt her. Und wenn ich dran zurückdenke, weißt du, wenn ich jetzt so sage, die Sachen, die ich damals in den 2000ern kennengelernt habe, das ist für mich Szene-Standard. Es ist wie wenn jemand in den 2000ern gesagt hätte, das, was er Mitte der 80er kennengelernt hat, das ist für mich Szene-Standard. Und wenn man es mal vergleicht, das waren ja Unterschiede wie Tag und Nacht.
Ja, und warum sollten die Unterschiede für die 18-Jährigen heute anders sein, wie für uns damals? Ist und so. Es ist wirklich, wirklich interessant.
Das ist, es ist hart. Das ist wirklich hart, ja. Deswegen, ja klar, aber wir haben ja, glaube ich, auch den Disclaimer ganz gut gemacht gehabt beim letzten Mal, dass es halt wirklich nur ein sehr enges Fenster ist, kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und wir wollten auch einfach nur so ein bisschen den Anstoß geben, da so ein bisschen mit einzusteigen in das Thema. Klar, der Thumbnail war beim Hardcore-Thema durchaus sehr aggressiv gewählt, aber sind wir doch mal ehrlich. Hätte ich da jetzt drauf geschrieben, ein differenzierter Austausch zum Thema Hardcore, wen jetzt interessiert?
Es ist ein Thumbnail, der muss Aufmerksamkeit erregen und sonst gar nichts.
Ganz genau, so ist es. Also, hört einfach mal in unsere Folge rein. Oder hört sie euch vor allem ganz an, ob jetzt euer Kommentar dann vielleicht sogar schon in der Folge beantwortet wird, dann könnt ihr euch vielleicht das Tippen sparen.
Nö, schreibt den Kommentar ruhig und stellt es danach richtig und schreibt noch einen.
Das könnt ihr natürlich auch tun. Ja. Ihr könnt aber auch dann einfach schreiben am Ende, geile Folge, gerne wieder.
Oder wo ihr wohnt, finde ich auch gut.
Als Schauerberg, nein. So, ja, dann hast du noch einen? Oder hattest du nur einen?
Nee, lass uns wirklich, wir sind jetzt schon wieder bei...
Also einen Satz habe ich noch, und zwar der Squintu hat geschrieben, Daguna Sterbehilfe, wohl bekommt's zum Schlosspilz. Und ich habe geschrieben, es wird wohl nicht mein Lieblingsbier werden. Und er meinte nur... Ja, das würde man auch wirklich wollen müssen. Ich hab's aus der Herausforderung für Lilia getrunken, aber ich bin doch ganz froh, dass ich heute wieder Astra trinke, auch wenn das Astra sicherlich keine, es ist maximal eine 6 von 10, aber das Schloss war wirklich eine 3 von 10.
Eine 6 von 10 finde ich aber eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, also gerade für so eine Industriebier wie Astra.
Ja, es ist ja auch nicht schlecht, aber es hat halt keinen Charakter.
Dann wäre es aber eher eine 5 von 10, oder?
Ja, so 5 von 10, das ist schon, da fängt es schon an, so ein bisschen, wo ich mir denke, so, boah, der Nachgeschmack fängt an, so ein bisschen unangenehm zu werden. Aber das hat ja keinen ekelhaften Nachgeschmack. Also das könnte ich auch, wenn es jetzt, sag mal, ich wäre auf einem kleinen Konzert und ich würde das die ganze Zeit trinken, wäre ich okay damit. Das könnte ich den ganzen Abend saufen, wenn ich jetzt mal so ein Konzert hätte, wo drei Bands spielen aus der Umgebung. dann wäre das genau mein Ding. Und du siehst, glaube ich, wohin ich will damit, oder?
Absolut. Ein Konzert in deiner Umgebung, drei Bands. Es ist mir so ein bisschen, in den letzten Tagen ist mir ein Post auf Facebook, meine ich, vielleicht war es auch Instagram, so genau weiß ich es nicht, ins Auge gesprungen. Und es ist eh ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Es würde so der Nachwuchs fehlen. Und man fragt sich dann immer so ein bisschen, woran liegt es? Ist Metal uncool geworden? Oder ja. Ne, ich hoffe, es war nie cool. Gut, in den 80, also egal.
Metal just got gay, oder wie war da damals der Kampfbegriff?
Ja, oder will man eben kein Teil mehr sein? Geht die Jugend nicht mehr raus? Ist es, weil die Jugend nicht mehr säuft, dass es nicht mehr so interessant ist? Oder woran könnte das so liegen? Und
ich musste an einen Kommentar aus einer alten Folge denken von Farmland per E-Mail. Der hatte ja auch ganz eine sehr krude Theorie, warum in Deutschland die Szene fehlt. Hashtag Umvolkung.
Ja, ich meine mich zu, naja. Wie gesagt, da hat jeder, sagen wir es doch einfach mal, da hat jeder so seine eigenen Theorien und eine, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, weil es wurde über die andere Seite, finde ich, in den letzten Jahren immer wieder geredet, warum Veranstalter, Locations und Bands mittlerweile wesentlich mehr Eintritt aufrufen, wenn sie Konzerte veranstalten, auch ich als Veranstalter natürlich, als es noch zu einer Zeit war, wo ich mich eben orientiert habe. Und die Frage war, offen gestellt in dem Kommentar, ist 15 Euro für drei Underground-Bands zu viel? Man kann das natürlich relativ leicht abkanzeln, wenn man so die Kostenstruktur, wenn ich meine Band jetzt sehe, wir haben jetzt mit drei Underground-Bands gespielt, klar, Forgotten Tomb und Nocturnal Depression, jetzt keine Unbekannten, aber ja definitiv Underground-Bands. Und es hat auch 15 Euro Eintritt gekostet und das, wie gesagt, auf einen Montag. Und nein, das war nicht zu viel. Man muss sich aber doch schon ein bisschen die Frage stellen.
15 Euro, das mit Anna Berg hat 15 Euro gekostet.
Ja.
Für Nocturnal Depression und
Forgotten Tomb und
für Anheim. Das ist ja ein Schnapper. Das ist ja mega geil. Nee, 15 Euro ist ja definitiv nicht zu viel.
Ja, klar. Und finde ich jetzt auch nicht. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ich habe mit 18 noch nicht gearbeitet. Ich war mit 18 noch Schüler. Und ich frage mich halt wirklich, gehen wir mal von einem Monat mit 4 Wochenenden aus. Du gehst auf 3-4, wie ich damals, 3-4 Konzerte am Wochenende. Jedes kostet 15 Euro.
Gehst du auf 3-4 Konzerte an einem Wochenende?
Damals auf jeden Fall.
Krass, okay.
Nee, pass auf. Darauf will ich eben gerade so ein bisschen hinaus. Und stell dir vor, jedes Konzert kostet 15 Euro. Das hätte ich niemals mit Taschengeld mehr leisten können.
Ja, also wow, okay. Nee, natürlich, also finanziell, wenn ich so dran zurückdenke in dem Zeitraum. Erstmal, man kam ja eh nicht so raus. Der Eintritt ist ja nicht das teuerste. Die Karte, auch als ich jetzt jünger war, wenn du jünger warst, also, da waren ja die Karten sowieso noch günstiger. Aber der Eintritt war selten das Thema, fand ich. Das Hin- und Zurückkommen oder die ganzen Kosten drumherum, die machen das Ding ja so teuer.
Ja, genau. Und mir geht's eben ein bisschen drum. Schau, es ist viel drüber geredet worden, dass Bands so wahnsinnig, also ne, dass es alles so teuer geworden ist und so viel Eintritt genommen werden muss, weil die Kosten für Bands so gestiegen sind, was durchaus stimmt, wie wir ja beide auch wissen.
Ja.
Aber man muss schon auch ein bisschen sagen, sind die Kosten vielleicht auch für die Zuschauer wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren?
Ja, wie gesagt, es kommt ja alles drumherum auch noch mit dazu. Also du willst ja, wenn du auf ein Konzert gehst, du willst ja nicht nur den reinen Eintrittspreis bezahlen. Also du gehst nicht rein, guckst dir das Konzert an, hast nichts ausgegeben und gehst dann wieder. Also im Normalfall trinkst du was, ob es jetzt Alkohol oder alkoholfrei ist. Du trinkst meistens irgendwas allein schon, weil irgendwann kriegst du Durst. Und wenn du Alkohol trinkst, dann wird es meistens noch ein bisschen teurer, weil du trinkst ja nicht nur ein Bier. In der Regel. Dann hast du noch irgendwie, wenn das Konzert gut ist, willst du ja auch Merch haben. Die Merchpreise sind ja auch nicht gerade günstig geworden. So. Ich habe ja auch hier wieder auf dem New Music Festival auch einige T-Shirts gesehen, die auch schon inzwischen über 20 Euro kosten, also nicht wenige. Und naja, ich sag mal so, wenn das alles so zusammenkommt, Shirt gekauft, 3 Bier, 4, 5 Bier getrunken, das läppert sich. Und je nachdem, wie du fährst, also jetzt nochmal hier, ich bin jetzt zum Beispiel nach Heidelberg bin ich mit dem Auto gefahren, wäre auch mit dem Zurückkommen scheiße gewesen mit dem Zug, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du auch noch mit dem Auto fahren musst, und Benzin ist ja auch nicht gerade günstig heutzutage, da kannst du auch mal schnell dann noch mal eine halbe Tankladung, je nachdem, wohin du willst, auch noch verfahren. Kostet ja dann auch schon mal wieder einiges an Euros. Also das läppert sich. Das kann schon mal, das kann richtig ins Geld gehen, so ein Konzert.
Absolut, absolut. Und darum geht's mir ein bisschen so. Man muss das so ein bisschen, deswegen fand ich das relativ interessant, diesen Post, weil natürlich, wie gesagt, du hast als Band deine Kosten, wenn du irgendwo hinfährst und wenn da drei Bands hinfahren, reiner Kostenapparat von drei Bands, das ist ganz schnell ein vierstelliger Betrag, der auch erstmal wieder rein verdient werden muss. Und vollkommen klar, dass dies kein Veranstalter drauflegen kann, will, soll. Um Gottes Willen, ne? Aber wenn ich mir halt denke, schau mal, früher, als ich angefangen habe, auf Underground-Konzerte zu gehen, da haben die so im Schnitt zwischen 1 und 2 Euro pro Band gekostet, würde ich sagen, die da gespielt haben. Na, also ein Konzert, wo über 10 Euro gekostet hat, da musste schon ein echter Headliner dabei sein.
Oh, 10 Euro war ein richtiger, also zweistelliger Eintrittspreis, das war ein richtiger Dealbreaker. Das war schon so, wow, was bietet ihr mir denn? Was, ihr wollt 10 Euro haben oder 11 Euro? Oder was habt ihr denn da? Da muss die Band aber schon ein bisschen bekannter sein. War die schon beim Rockart oder Metal Hammer?
Das ist ja wirklich damals so gewesen. Ja, ja. Und das waren halt Sachen, die konntest du dir auch noch mit Taschengeld leisten. Für mich damals Bus Würzburg, also von da, wo ich gewohnt habe, nach Würzburg, war machbar. Nicht geil, aber machbar. Auch nachts noch zurück. Also das hat mich schon mal nichts gekostet mit meiner Schülerbusfahrkarte. Aber dann, wie gesagt, ein 5er Eintritt, dann 2, 3 Bier, ein Shirt, wenn das war damals ein Shirt, als ich angefangen habe, Shirt war ein 10er, mal 12.
Von kleinen Bands.
Ja, genau, von drei Underground-Bands, ja klar, nicht von, ne, aber das war,
ich meine,
von
den Konzerten. Ich sag's nur dazu, weil du weißt, die Kommentare, dann heißt es wieder, das hat damals schon mehr gekostet.
Ja, klar, ich rede jetzt von den Konzerten, die so 5-6 Euro Eintritt gekostet haben. Da bist du wirklich mit 25 Euro über den Abend gekommen. Heute 25 Euro, ist ja die Hälfte schon die Eintrittskarte, mindestens die Hälfte mal die Eintrittskarte, und selbst wenn die drei Bands, ganz ehrlich, vorher niemand gekannt hat.
Ja. Ja, absolut, absolut. Ich sag mal so, das ist auch nochmal sehr stark davon abhängig, wo du wohnst.
Ja, klar.
Weil, ich sag das jetzt mal, wenn du in der Provinz wohnst oder in einem jetzt nicht so Ballungsraum, dann ist es meistens nochmal ein bisschen günstiger. Da kommen ja auch meistens Bands dann auch eher vielleicht aus der Umgebung, aus der lokalen Szene, die haben nicht so große Anfahrtskosten oder die sagen Scheiß drauf. Da hast du immer noch Konzerte, die wie in Limburg zum Beispiel, da kannst du im Kakadu beim Kalkwerk in den Schuppen gehen, kostet das Hansa immer noch 1 Euro. Zahlst du 2, kriegst du einen Becks. Ist okay. Das ist hier in Frankfurt völlig undenkbar. Wenn hier kleine Konzerte sind, gehst du in Sachsenhausen, geile Locations, Schöpfsche Keller, Ponyhof. Ich liebe es. Ich gehe da super gerne hin auf Konzerte. Aber da hast du halt in Sachsenhausen schon einen unglaublich hohen Grundsatz. Ich meine, Immobilien in Frankfurt sind teuer. Die Dinger sind meistens entweder gepachtet oder sonst irgendwie anderweitig, musst du Gebühren bezahlen. Und dann kosten halt Konzerte mit 2 Bands, gerade Ponyhof oder 3 Bands, dann zahlst du locker mal 15 Euro. Mit 3 Bands, und das sind jetzt nicht die bekanntesten Bands des Planeten, sondern gehst du rein und dann zahlst du 5 Euro fürs kleine Bier mit Pfand. Also klar, du kriegst das sind 4 Euro oder so oder 3,50, je nachdem wie viel Pfand ist. Aber das ist dann alles schon arschteuer.
Ja.
Und das ist für.
Und rechnet dir das hoch, ne? Du bist Schüler, was ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht hören uns ja Schüler. Was kriegt ihr an Taschengeld? Ah, also ich finde realistisch für 50, vielleicht 100 Euro Taschengeld so, halte ich für gar nicht so wahnsinnig unrealistisch. Aber wenn du 100 Euro Taschengeld kriegst, gehst auf ein so ein Konzert im Monat, da bist du doch schon wieder 30, 35 Euro los, aber ganz schnell.
100 Euro Taschengeld, ich glaube, das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht zu laut gesagt. Wenn die Folge in ein paar Jahren mal dein Kind hört, ey. Ja. Das kann ganz schön sein, Tor werden.
Ich glaube wirklich nicht. Das kann doch gar nicht so viel weniger sein, wenn wir mal ehrlich sind, was alles heute kostet. Also ich will jetzt hier nicht die Maud Flanders machen, dass jemand mal an die Kinder denken soll, ne? Aber
nee, das war doch, war das nicht die Frau vom Lovejoy?
Vom Lovecraft, meinst du?
Nee, von dem Reverend Lovejoy, die Frau. Die hat das
gedacht. War das Helen Kinder. Lovecraft?
Ich weiß gar nicht.
Ich dachte, das war
Nein, oh, jetzt gehen wir die Deep Lore von Simpsons hier.
Ja, Könnte aber auch sein, dass es die vom Priester war. Aber das Ding ist halt, ich frage mich dann immer, es wird sich gewundert, der Underground, der Jugend geht nicht mehr weg, supportet den Underground nicht mehr. Und ich denke mir, habe mir das da an dem Wochenende eben gedacht, so ja, aber wie sollen sie das denn auch machen? Ja. Also rein monetär ist es ja einfach für viele auch gar nicht möglich.
Ja, ist es auch
nicht. Und ich meine, sorry, wenn, also das mag jetzt bei, ja, du hast einen Gedanken.
Ich habe gerade gegoogelt, Taschengeld, und hier gibt es Taschengeldtabelle, Empfehlung in Höhe des Taschengeldes von der Allianz.
Und wir wissen, die Allianz, die kann man vertrauen.
Ja, hoffentlich Allianz.
Die bauen also Brücken.
Ja, fragt sie nicht, was sie zwischen 33 und 45 oder auch davor gemacht haben. Tatsächlich, hier steht zum Beispiel, hier steht eine ganze Tabelle für jedes Alter. Also, 3 Euro Taschengeld für Kinder so 8 Jahre. Wenn so ein Kind 10 ist und so ein 20, 12, 25 und bei 16-Jährigen sind wir bei 50 und bei 18-Jährigen so 70 bis 75.
War ich doch jetzt mit meinen 100 Euro jetzt kein
pro Monat,
katastrophal pro weit entfernt, ja.
Pro Monat.
Ja, ja, klar, nicht pro Woche, eine Vorwoche wäre ein bisschen krass.
Aber das ist schon, also klar, muss man, ja klar, ist heute auch alles teurer, muss man sehen, aber 75 Euro, okay, krass.
Ja, aber das, da reden wir ja von der Obergrenze, ne? Und wie gesagt, hast du vielleicht 3 Bands, die du noch nie in deinem ganzen Leben gehört hast, die dann auf der Bühne stehen, wie sie zum Bäcker gehen, wie wir es vorher angesprochen hatten, vielleicht noch irgendeinen scheiß Sound im Jugendzentrum. Trinkst 3 Bier, Shirt kostet 25 Euro, kannst du dir also nicht leisten und stehst dann da mit 11 anderen Leuten und das war dann die Hälfte von deinem Taschengeld.
Ich finde es immer so schwer auch einzuschätzen, weißt du? Ich frage mich wirklich, ich gehe ja regelmäßig in solche kleinen Konzerte, die halt in Jugendzentren, autonomen Zentren, also in kleinen Locations halt stattfinden, selbstverwalteten Scheiße und so. Ich frage mich manchmal echt, wie viel von den Zuschauern gehören eigentlich zur eigentlichen Zielgruppe? Also sind wirklich in ihrer Jugend.
Ja, das kannst du ja eben, darauf will ich eben gerade hinaus, schau mal. Ja, das sind doch nicht mal 50%. Es sind vielleicht sogar nicht mal 10.
Ich wollte gerade sagen, 10% wäre schon, das wäre schon gut, wenn es 10% wären. Ich hatte zum Beispiel, als ich da in Troisdorf war, beim Teufelnacht-Konzert, hatte ich das Gefühl, dass da teilweise dann doch aus irgendwelchen Gründen bei Teufelnacht viele junge Mädels waren. Keine Ahnung. Aber das war schon eher die Ausnahme. Da habe ich mich schon gewundert. So, boah, hier sind aber viele junge Leute, weil normalerweise hängst du wirklich eher mit Halbglatzen und Bierbäuschen rum. Also, muss ich keine angesprochen fühlen.
War jetzt nur ein Beispiel. Ich hab keine Halbglatze, nur an der Seite hier. Die rasiere ich ja freiwillig ab. Ja, und das meine ich eben so ein bisschen, ne? Und es ist, ich meine, die Frage ist jetzt so ein bisschen, ne, wir hatten das ja schon mal, die Frage, so kannibalisierst du damit die Szene auch? Weil wenn du halt Jugendlichen oder sag ich mal zu Leuten zwischen 16 und 18, die eben noch von Taschengeld leben, keine realistische Möglichkeit gibst, Konzerte dauerhaft zu besuchen, nimmst du dir da lang bis mittelfristig auch die Zuschauer weg?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es ja trotzdem verstehen, weil die meisten Konzerte werden ja nicht so organisiert, dass man sich sagt, ich möchte ja hier mit einem, du weißt es selber, man will ja nicht mit einem,
ja, ja.
Man kalkuliert ja selber am Existenzminimum gefühlt. Das Problem, ich habe sie ja auch, wir hatten ja schon vorher ein bisschen über das Thema gechattet. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel auch hier Ponyhof, Schöpfschuhkeller, die Locations in Sachsen, die wirklich in Sachsen, Elver Club, die Konzertlocations, die kleinen, die in Sachsenhausen direkt sind. Oder auch, für mich das Konstabler Wache, das Nachtleben, ist auch nicht riesig. Warum sind da die Getränke immer etwas teurer? Der Eintritt ist ein bisschen teurer. Das liegt einfach daran, die müssen halt auch, dadurch, dass es in der Großstadt liegt und die Immobilienpreise so verfickt hoch sind und Steuern und sonst irgendwas, die Abgaben, die müssen halt kacke kalkulieren. Ich finde, da sehe ich halt wirklich auch mal einen Staat und eine Gemeinde, eine Stadt in der Verantwortung, das zu fördern, solche Sachen. Anstatt solchen Dingen eher Steine in den Weg zu legen. Jetzt gibt's, wie gesagt, ich hatte schon einmal erzählt, gibt's hier irgendwie so einen Sonderausschuss oder sonst was in Frankfurt zum Thema Nachtleben, also das Frankfurter Nachtleben insgesamt, weil nachts auf einmal so wenig abgeht. Ja, klar, wenn man überall die Hand aufhält und den Markt versucht, das regeln zu lassen, dann siedeln sich halt nur hochpreisige Sachen an, die halt maximal das rausholen pro Quadratmeter. Aber das ist halt nicht das, was eine Jugend braucht.
Ganz genau. Du sprichst da jetzt schon, du gehst da jetzt quasi gerade im Galopp zu den Punkten, wo ich ein bisschen drauf hinaus will. Lass uns mal kurz anfangen. Warum gibt es denn zum Beispiel, kommt man sich da vielleicht blöd vor, bei Metal-Konzerten einen Schülerpreis einzuführen?
Wurde mal in einem Kommentar gefragt, was wir davon halten, wenn es so flexible Preise gibt. Sowas wie 5 bis 9 Euro oder 5 bis 8 Euro.
Ja, pay what you want mäßig.
Genau, das wird ja so in die Richtung gehen. Ich habe tatsächlich auch schon Sachen gesehen. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal Schülervergünstigung irgendwo in Anspruch genommen, weil ich Berufsschüler war. Habe zum Schülerausweis vorzeigen, bekam es eine Ermäßigung. Aber so ein Pay What You Want fände ich da schon fast besser, weil wenn man das Geld hat, da denkt man sich so, komm, ich falle jetzt nicht um 3 Euro hier, hier hast du 10 Euro, passt schon. Und wenn jemand sagt, ich habe halt nur einen 5er, dann passt auch ein 5er.
Ja, die Frage ist natürlich dann immer, kannst du an der Stelle immer stellen, triffst du mit so einer Maßnahme auch die richtigen? Ja, dieses Pay What You Want ist ja einfach schon nochmal was anderes als ein Schülerpreis, hätte ich mal gesagt.
Das habe ich tatsächlich einmal, glaube ich, gemacht bei dem Konzert. Ich weiß nicht mehr, glaube ich, das war aber ein Benefizkonzert, da haben die Leute generell eher mehr gegeben, als sie wollten.
Ich habe das noch nie gemacht und ich stelle mir die Frage auch da wirklich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine schlaue Lösung oder bin da ziemlich ergebnisoffen, weil ich sag dir ganz ehrlich, bei meinen Konzerten, die ich so veranstaltet habe, gab es ja meistens nicht mal einen Vorverkaufspreis. Da gab es Abendkasse, ein Preis, gut ist. Und ich habe geguckt, was kostet mich die Nummer, mit wie vielen Leuten rechne ich ungefähr und wo ist mein Break-Even und dann ziehen wir davon noch 5 ab und dann war ich so ziemlich bei meinem Preis, den ich immer genommen habe. Mhm. Irgendwie hast du schon den Eindruck, ich meine, ich sage ja nicht so, ich weiß es besser, ich kann es besser und ich habe hier die Lösung, aber es ist schon so ein bisschen, dass ich, wie du es richtig sagst, da auch eher andere Institutionen in der Aufgabe sehe, was zu tun.
Ich sehe ganz genauso, das meine ich halt, wir können von niemandem verlangen, dass deswegen der Post, den du mir gezeigt hast, ich fand den Post ja an und für sich ja auch nicht komplett falsch.
Absolut nicht.
Weil man muss ja Kultur und auch die Leute, die das machen, man muss das ja auch wertschätzen. Man muss ja die Leute auch von Freizeit, die Leute setzen sich dann einen halben Tag hin oder also allein den halben Tag das Ganze vorzubereiten. Wir reden jetzt noch nicht mal von den Monaten und Wochen davor, den ganzen Krempel dazu regeln. Da steckt so unglaublich viel Arbeit drin und die Sachen werden eigentlich schon meistens komplett unter Wert verkauft, weil die Leute in ihrer Freizeit noch unglaublich viel dazu machen, dass ihnen keiner bezahlt. Und das würde normal in der freien Marktwirtschaft niemand machen. Also das muss man mal dazu sagen. Aber man muss halt irgendwo auch eine Grenze ziehen, weil ewig drauflegen möchte halt auch keiner. Und das ist
genau der Punkt, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich da auch so ein bisschen unerschütterlich in meiner Meinung bin. Keine Band hat es verdient, bei einem Konzert regelmäßig draufzulegen. Wenn man sich verzockt, ist das was anderes. Das ist euch mit Sicherheit schon passiert, das ist mir schon passiert und wir sind auch schon völlig bewusst in die Unterdeckung gelaufen, weil wir das Konzert unbedingt spielen wollten. Ich finde das alles gar nicht so wahnsinnig schlimm.
Ich ganz ehrlich, wir werden jetzt den nächsten Gig, also ich mache hier gerade nochmal ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle, Blackhöhl spielen mit Tarabas und mit Saxner zusammen in Taf in Hildesheim. Ting im Taf, 12. Oktober, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, da spielen wir live. Und das wird auch ein Konzert sein, da weiß ich jetzt schon, da werden wir nämlich drauflegen, weil wir gesagt haben, hey, wir könnten hin und zurück fahren an einem Abend, aber dann sitze ich an einem Tag 7 Stunden im Auto, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Ich hole mir einfach aus, ist mir egal, ich hole mir auf eigene Tasche noch ein Hotel, macht mir das ein bisschen einfacher. Ich weiß auch, Sprit ist aktuell ein bisschen teurer, ich bin mir auch nicht mal genau sicher, ob der Sprit damit rausgeht, wenn wir mit 2 Autos dahin fahren. Aber wisst ihr was, es ist egal. Das ist eine geile Erfahrung, ich habe Bock auf das Konzert und ab und zu kann man das auch mal machen, dass man sagt, okay, man zahlt was drauf. Ich war noch nie in Hildesheim, ich bin mal gespannt auf die Location und auch auf die Leute, mit denen wir da spielen. Ich habe Bock auf Tarabas. Also in so einem Fall sagt man, das machen wir mal. Aber es gibt auch genug Situationen, wo ich sagen würde, nee, das mache ich jetzt nicht. wo im Vorfeld schon unverschämte Sachen gesagt werden, weißt du?
Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mir am Montag auch wieder durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Irgendwie ist es doch ein komischer Zufall, dass die Konzerte, auf die du im Vorfeld, wie du schon richtig sagst, immer irgendwie weniger Bock hast, wo dann auch so der klassische Door-Deal ausgemacht ist, das sind dann rückwirkend doch immer die Konzerte, wo man so im besten Fall ein bisschen achselzuckend dasteht und sich denkt, ja, war cool, aber war jetzt aber auch nichts Besonderes. Ach so, ja, jetzt muss ich ja noch 70 Euro für ein Hotelzimmer zahlen und der Sprit, wie du schon sagst, ja, das teilen sich jetzt, die 2 Fahrer teilen sich jetzt auf, was wir gekriegt haben und dann sagt ihr halt, was ihr von den anderen Bandmitgliedern noch kriegt und ne, also die Konzerte, wie ich am Montag eins hatte, das sind irgendwie nie die Konzerte, wo man dann hinterher noch groß einen drauflegt. Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, die Jugend, der Nachwuchs fliegt uns weg. Ach so, wir müssen das Konzert wieder teurer machen und wieder teurer machen. Bei der Band kommt aber gefühlt auch immer irgendwie nichts an. Beim Veranstalter kommt auch irgendwie nie was an. Und bei der Location selber, also die Locations, wo ich so kenne, da ist jetzt auch keiner mit Mercedes vorgefahren, sage ich mal an der Stelle. Also das ist, da stellt sich doch die Frage, wo versickert denn das ganze Geld? Du hast jetzt schon die Immobilienpreise in Frankfurt ins Spiel gebracht, ganz klar. Aber meinst du, die sind in Hildesheim vergleichbar hoch, die Immobilienpreise?
Nee, pass auf. Ich weiß, das, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht so sehr auf den Kick in Hildesheim.
Nein, wir können gerne auch über andere Locations reden.
Wir haben ihn jetzt noch nicht gespielt, wenn ihr das hier wahrscheinlich hört, wenn der Podcast rauskommt. Kann auch sein, dass die Hütte fünfmal so voll ist, wie das Ding passt und dann am Ende doch noch alles gut geht. Also
ja, Adrian hier mit der dicken kubanischen da sitzt im nächsten
Podcast. Ja, genau. Aber ich sag mal so, das ist jetzt so ein Konzert, wo ich davon ausgehen würde, weil wir es uns ja selber ein bisschen gemütlicher machen wollen, dass wir da drauflegen, weil wir nicht versuchen, an allen Ecken und Enden Kosten zu sparen oder zu viert in einen Van quetschen und hin und zurück direkt an einem Tag fahren. Das wollte ich nur damit sagen. Ich habe aber, was ich zum Beispiel erlebt habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gig mal vergleiche, wo kaum jemand da war, aber wir trotzdem nicht draufgelegt haben, ist zum Beispiel da der Gig in Monheim.
Mhm.
Weil Monheim ist eine sehr wohlhabende Gemeinde in NRW. Und das hast du halt auch gemerkt. Das ist da, weißt du, so ein bisschen wie hier Eschborn in Frankfurt, weißt du, das ist so, die Grundsteuer ist niedrig, Unternehmenssteuer ist niedrig, da siedeln sich dann Konzerne an, machen ihre Zentralen dahin und zahlen wenig Steuern. Aber das Geld bleibt dann vor allen Dingen, was sie ausgeben, bleibt vor allen Dingen bei der Gemeinde hängen. Und so ähnlich war es dann halt auch dort. Monheim direkt an Leverkusen dran, Bayer entsprechend, wuff, alles Mögliche dahingesetzt. Die Gemeinde hat dadurch Geld und hat dann auch entsprechend Geld übrig, um es ins Jugendzentrum zu investieren. Deswegen sah das Jugendzentrum gut aus, hatte auch gewisse Möglichkeiten. Also sie hat auch ein gewisses Budget. Die konnten auch sagen so, ja komm, wenn dann mal ein paar Abende nicht so gut laufen, ist das nicht so schlimm. Aber trotzdem wollen wir halt den Bands, die hier spielen, einen guten Tag bieten. Weißt du, ihr könnt hier übernachten, wir bieten euch ein Zimmer, bieten euch Catering und Getränke und sonst irgendetwas. Und halt auch eine angemessene Gage. Weißt du, und das ist halt wirklich dieses lokale Förderung spielt, finde ich, schon in extremen, also spielt im extremen Rahmen eine Menge, also macht eine Menge aus. Und es gibt halt auch Locations, die haben das halt ganz und gar nicht. Die haben das ganz und gar nicht. Die müssen wirklich für alles extra bezahlen. Die haben gar keine Unterstützung. Die das wirklich alles hundertprozentig do it yourself. Und die müssen die Kosten ja irgendwo weitergeben. Die haben ja gar keine Chance. Oder keine Ahnung, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du das als Verein organisierst, wie gesagt, kriegst Förderung und machst das als Hobby, oder du spielst eine Location, wo derjenige, der das betreibt, davon leben muss, der so also die Location.
Da kommen wir jetzt noch an einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Und deswegen ist, ne, lass uns mal kurz, weil es schneller geht, mal über diese hauptamtlichen Veranstalter reden. Und damit rede ich jetzt noch nicht mal über Booker, sondern einfach Leute, die eine Metal-Kneipe betreiben, irgendeine Form der Live-Location. Ja, muss ja keine Metal-Kneipe sein, aber sowas wie den Ponyhof zum Beispiel oder den Schöpfschekeller, wo von der, oder hier in Würzburg, um mal ein Beispiel zu bringen, den, Z87, ich glaube, so heißt der. Das ist so ein Keller, da ist vom Jazz-Konzert übers Grindcore-Konzert bis zur Lesung, Weinprobe findet da alles statt. Das ist so eine klassische Meet-Location.
Wo kommt denn der Name her?
Z87, ne? Ja, ja, denn das ist eine Location, die hat sich ungünstigerweise 2020 gegründet.
Ah.
Hatte jetzt aus so verschiedensten Gründen etwas Schwierigkeiten.
Hm.
Ja, aber ja, mal gucken, ne? Das ist eine Location, die mir jetzt aufgefallen ist, die in Würzburg halt kein Jugendzentrum ist. Oder halt auch nicht die Posthalle, die ja auch bei jeder Gelegenheit die Hand aufhält. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, wo ich gar nicht so sehr drauf eingehen will. Der Jojo kämpft auch genug.
Ich wollte nur gerade sagen, von den ganzen Locations, die wir in Würzburg gesagt haben, war das gerade einer der uncooleren Namen, weil das Kairo und das Labyrinth fand ich schon ziemlich geil. Aber das Z87 klingt ein bisschen nichts sagen. Es klingt ja fast so langweilig wie der Z-Bau in Nürnberg.
Weißt du, warum der Z-Bau heißt?
Zementwerk oder irgendwas, keine Ahnung.
Nee. Ich sag mal so, die haben zwei Trakte entfernt von dem Bauwerk und der sieht jetzt aus wie ein Z. Da war quasi noch ein Z vorher. In Nürnberg war ja auch eine gewisse Zentrale, wenn du dich erinnern kannst. Deswegen waren ja auch bestimmte Prozesse dort. Und wenn du dir auf Google Maps mal den Z-Bau von oben anguckst.
Ah, okay, ich verstehe.
Ich finde, bei solchen Leuten, solchen Abenden, wo du da spielst, das tu. Bestes Beispiel, da hast du schon gespielt und ein richtig geiles Konzert, das Turok in Essen.
Ja.
Würdest du beim Turok, glaubst du, also wenn du beim Turok bei so einem Konzert mal einen Fuffi als Band drauflegst oder auch mal einen Hunderter, das ist doch bei so einem Abend, den du im Turok im Schnitt hast, doch total egal. Oder? Sind wir doch mal ehrlich.
Ja, ganz ehrlich, da haben wir natürlich, ja, klar, wenn man in einer Location wie, also, wie es Turok spielen kann, also eine Location, die ich schon auch seit ewigen Zeiten kenne und immer mal auch spielen wollte, da ist man natürlich offener, als wenn, keine Ahnung, was der Hasenzüchterverein Ostrich Zwinkel anfragt, ob du bei ihnen mal auf der Gartenparty spielen kannst.
Ja, das meine ich eben so ein bisschen, ne? Und wie kann es dann immer, deswegen die Abende will ich damit sagen, meine ich jetzt gar nicht, ne? Deswegen, wie gesagt, ich habe ja auch gar nicht so die, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich die Konzerte immer so overpriced sind, aber im Hinblick auf den Nachwuchs fliegt weg, aber die Konzerte waren auch immer teurer und das halt auch in allen Locations. Wenn wir das jetzt einmal durchgehen bei diesen Hauptamt, also bei diesen, wo jemand davon leben muss, wie du schon sagst, da kann man das ja komplett nachvollziehen, dass die Konzerte da teurer sind. Und das sind ja in der Regel auch größere Geschichten. Da bekommst du ja auch wesentlich mehr angeboten. Aber wenn halt in einem Jugendzentrum, wo du schon sagst, Förderung stattfindet, wo die Stadt vielleicht was dazu gibt, vielleicht auch nicht. Vielleicht schreibt uns ein Leiter von dem Jugendzentrum und ein Angestellter von dem Jugendzentrum hier mal was drunter. Ich weiß, die kämpfen auch regelmäßig um Geld. Aber dann kostet so ein Konzert von 3 Bands, die wirklich niemand kennt, auf einmal auch 15, 20 Euro. Die T-Shirts, die da verkauft werden, auch 15, 20 oder 15 wären noch okay, 20, 25 Euro. Und das Bier 0,33 auf einmal auch 4 Euro, dann frage ich mich halt, ist das so der richtige Ansatz?
Ja. Nein, war ein Spaß natürlich. Ich weiß
mal, ja, das ist der richtige Ansatz.
Ja.
Mein Name ist Adrian Lindner.
Der Markt regelt das. Wenn der Metal nicht in der Marktwirtschaft wettbewerbsfähig ist, dann muss er halt untergehen. Dann wird halt von einer wirtschaftlich ansprechenderen Musikrichtung verdrängt. Das ist... Es kommt immer nur auf die Dividende an.
Ja, du sagst es ja gerade so süffisant, ne? Aber so ein bisschen ist da gefühlt ja was dran, oder?
Man lebt halt im Kapitalismus, ne?
Du musst teilweise wirklich mal, also ich meine, du musst, meine jetzt, Entschuldigung, also jetzt die Zuhörer bitte, bitte das nicht falsch verstehen, aber du musst ja wirklich teilweise Kapitalmarktinstrumente nutzen, um dein Konzert zu bewerben, damit es sich überhaupt finanziell lohnt.
Ganz ehrlich, ohne gewisse kalkulatorische Überlegungen kommst du eh nicht weit. Das ist es ja. Leider.
Ja, ich meine, Kalkulation ist ja jetzt noch eins, ne? Aber.
Ja, doch, ich meine, das fängt doch schon da an. Auch bei kleineren Locations, wo vielleicht, ich nenne jetzt keine Namen, aber wo da 100 Leute reingehen. Oder 120, lass mal 120 sein. Selbst da wird, wenn du ein Konzert organisierst, doch schon gefragt, ziehen die Bands überhaupt? Lohnt sich das für mich? Machen sie mir den Laden voll? Weil auch ein kleiner Schuppen sagt sich so, ganz ehrlich, wenn du mir hier so eine DSBM-Scheiße anschleppst, die so 20 Nasen anzieht, wo die, keine Ahnung was, noch nicht mal 10 Bier trinken, dann lohnt es sich für mich nicht, irgendeine Thekenkraft an dem Abend dahinzustellen. Und so Sätze hört man auch teilweise, wenn man Konzerte organisiert, und man muss das auch verkaufen können. Man muss die Idee pitchen können, die man da teilweise hat, damit das überhaupt funktioniert. Dass man überhaupt ein Konzert machen kann.
Ja, total. Und die Frage, wie gesagt, das sehe ich auch bei so Locations, die davon, wo jemand eben sitzt, wie From Hell in Erfurt fällt mir damit zum Beispiel ein, ne? Wenn jemand davon lebt, dann finde ich das total in Ordnung. Aber in einem Jugendzentrum, das öffentliche Gelder bekommt, das Steuern bekommt, da muss es doch andere Lösungen für geben.
Ja gut, das, wie gesagt, es ist immer schwierig, weil wir sind ja immer noch in einer Gesellschaft, wo man nicht über viel Geld redet. Von daher ist es auch immer, das sind auf Mutmaßungen. Ich glaube,
absolut.
Man merkt es halt. Man merkt es halt auch einfach. Man ist in einem, keine Ahnung, Otto-Normal-Dorf. Da sieht auch das Jugendzentrum aus wie ein Otto-Normal-Jugendzentrum. So Marke Eigenbau halt. Da bist du halt in, keine Ahnung was, Mülheim-Kärlich, Monheim, Oberursel. Also den Ort, wo du merkst, das sind Stadtteile oder sind Städte, wo auch ein bisschen gehobere Gesellschaft lebt oder Firmen sind. Dann sieht auch auf einmal das Jugendzentrum ziemlich geil aus. Also das kann ja nicht von ungefähr kommen.
Ja, Ja, mir fällt dann noch das CUH West in Stuttgart ein, auch eine superreiche Stadt. Das sind dann auch top ausgestattet. Aber auch da, und darauf will ich ja eben so ein bisschen hinaus, auch da, wo ich sag mal, das Jugendzentrum vielleicht gefühlt nicht so sehr aufs Geld angewiesen ist, kosten die Konzerte ja dementsprechend. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt auch dran, weil sich die Leute an einen gewissen Preis einfach gewöhnt haben. Würden Sie nicht sagen, es ist so? Ich frage mich das einfach nur. Einfach in dem Hintergrund, gibt es irgendeine Möglichkeit, so weißt du, so nach dem Motto, man kann sich ja auch mal die Frage stellen, was kann man als Szene, es muss ja nicht immer die Band aushalten, nur weil beide halt in Bands spielen, ist das immer so ein bisschen die Sache, wo man immer eher dran denkt.
Ich glaube tatsächlich, was auch mit reinspielt, ist, was ist der Anspruch von der Location? Es gibt Locations, da hast du das Gefühl, da haben sechs Freunde sich an einem Wochenende gedacht, lass mal eine Konzert-Location bauen. Die Bühne, das können auch 2-Euro-Paletten sein, die wir aufeinander gestapelt haben und damit Pappmaché umwickelt haben, damit es keiner sieht.
Ja, das ist immer geil, wenn Leute so gar keine Ahnung haben, wie viel Platz eine Band auf der Bühne braucht.
Oh, ja.
Und dann wirklich mit so 2 Quadratmeter Bühne kommt, dann so, das Schlagzeug steht oben, der Rest halt nicht.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte auch auf dem Hessian Underground Brutality war meine Bewegungseinheit auch ein bisschen eingeschränkt, aber es ging noch. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Hallo Jutz Ansbach. Geile Location. Ich möchte echt nichts gegen Location sagen. Super nette Leute und so weiter. Aber die Bühne ist schon wirklich sehr bedrängend für 4 Leute.
Ja, oder stell dir vor, wir sind ja 5.
Noch krasser.
Also, naja, egal.
Aber das muss ich noch sagen. Also es ist immer so ein bisschen der Anspruch natürlich auch. Je nachdem, wie viel man investiert hat oder wie man sagt, so hier, wir wollen nicht nur 2 Leute, die alles machen an einem Abend haben. Sozusagen einer macht Sound, der andere macht einen Einlass und dann hat man vielleicht noch eine IT gemacht. Vielleicht sagt man, hier unser Club, da ist ein Team von nochmal 6 Leuten oder so. Weißt du, einer läuft rum, sammelt Flaschen ein, der andere macht Garderobe oder sonst irgendetwas. Dann hast du natürlich auch mehr Leute, die vielleicht nochmal was haben wollen am Abend oder so. Also ist natürlich auch die Frage, wie ziehst du deine Location auf? Wie viele Leute müsst du dann noch bezahlen? Was für Kosten hast du noch? Oder bist du halt wirklich jemand, es gibt ja auch so autonome Jugendzentren, ne? Da habe ich immer das Gefühl, da kostet fast alles nichts, weil das Ding ist besetzt, die Toiletten werden nie sauber gemacht und das Bier ist jetzt auch nicht gerade die beste Marke, es ist halt auch nur Flaschenbier. Also da hast du nicht mal eine Zapfanlage oder so.
Ja, es ist gerade noch vorm Konzert beim örtlichen Lidl, Aldi, Penny, was auch immer, gekauft worden und noch die Plastikdinger stehen noch unterm Tresen und ich glaube, sie stützen ihn auch ein bisschen.
Ja, genau.
Und
man hat den Einkaufswagen genommen, um es herzufahren, so ungefähr. Der steht
nicht der Einkaufswagen steht noch unten, darauf wird gerade das Catering für die Bands gegrillt. Und
ja, und die Band kann im Bauwagen schlafen, wenn sie möchte. Das habe ich auch schon erlebt.
Und soll ich dir sagen, solche Konzerte würde ich bereue ich als Band nicht mal.
Habe ich zum Glück nicht gespielt, aber ich als Zuschauer habe ich sie nie bereut.
Ja, doch, so wirklich in so selbstgezimmerten Buden irgendwo, wo dann die, also es gibt dann noch schon mal nicht mal wirklich auf dem Flyer so eine richtige Adresse, sondern einfach so eine Flurstücknummer. Und dann wird's vor Ort so ausgeschildert mit so Pappschildern, es regnet aber, also stehen die Schilder nicht und.
Noch besser, wenn die Location Kommune XY heißt, also Kommune sowieso. Dann weißt du Bescheid.
Ja. Da müssen wir, glaube ich, eher mal Fahrwahn fragen. Der spielt ja mit seiner Band öfter mal in sowas.
Ja. Es tut mir auch leid, ich hatte einmal die Chance, die Band live zu sehen. Document 6 und ich habe es nicht
geschafft. Ah, danke, so heißen sie.
Document 6. Also er hat ja mehrere Bands. Er hat ja eine Black Metal Band und das ist sozusagen die Crust Band, wo er auch spielt.
Aber eine Black Metal Band hat er ja nicht wirklich.
Also ein Projekt.
Genau. Also die spielen ja nicht live. Noch nicht, möchte ich anmerken. Mhm. Noch nicht.
War wann? Ein großartiger YouTuber, der im deutschen Raum, finde ich, viel zu wenig redet wird.
Ja, fragt man sich auch, woran das liegt. Ich glaube schon, dass er der Größte ist.
Auf jeden Fall. Also der Metal-YouTuber aus Deutschland ist er, würde ich sagen, der Größte aktuell.
Ah, ich meine, ich weiß gar nicht mehr, es gibt doch Boris T. noch, da muss ich, mit dem vergleiche ich ihn immer so ein bisschen, auch wenn es nicht so hundertprozentig passt, aber es ist ja doch oft relativ ähnlicher Content und der eine lebt davon. Der andere hat nicht mal die Monetarisierung an.
Echt? Fafan hat nicht mal die Monetarisierung an?
Nee.
Okay. Ich habe YouTube Premium.
Was rede ich denn auch mit dir dann über zu teure Konzerte, Mr. YouTube Premium, ey?
Zu teure Konzerte, dann sollen sie doch Champagner trinken, wenn sie sich kein Bier leisten können.
Ja, dann sollen sie die Location doch kaufen, können sie mal umsonst hingehen, ne?
Ja, also ich verstehe es nicht. Dann lässt man doch die Bands einfach bei sich so in der eigenen Aula spielen, im Westflügel.
In der Bücherei.
Also genau in der eigenen Bücherei. In der Fasanerie. Ohne Scheiß, wäre ich damals adlig, ich hätte mir auch eine Fasanerie hingestellt. Das ist so ein geiles Wort.
Ich weiß nicht mal, gibt's da was zu essen? Ich weiß es nicht.
Dann lässt du Fasane rumlaufen.
Warum denn?
Ja, weil die coole Vögel sind. Okay. Das ist exotisch, das wirkt das ist hochgestochen.
Also unterm Strich ist es eine sehr teure Voliere.
Es ist eher so ein kleiner Tierpark, den du dann hast.
Ich weiß nicht.
Es gibt auch noch die Orangerie in Frankreich, ich glaube in Darmstadt.
Ist Orangerie,
ja. Orangerie, das ist auch sehr schön. Also einfach ein Orangenhain mit Orangenbäumen.
In der Orangerie hat übrigens mein Bruder geheiratet. Wahnsinnig sinnloser Nebeninformation in diesem Podcast.
Ah, cool. Nice. Ja, so, wie gesagt, wenn ihr Konzerte veranstaltet, versucht mal sowas zu finden.
Ja,
aber oder ich nicht. Hier sind wir ein bisschen vom Thema aufgekommen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es halt sehr stark der Unterschied ist, wo du das Konzert machst, ne? Es gibt Locations, die sind saugünstig und es gibt Locations, die sind sauteuer. Das Ding ist, an die günstigen Locations kommst du nicht immer zwangsläufig dran, weil umso günstiger eine Location ist, umso, sie neigen dazu halt auch sehr picky zu sein, was ihre Bands angeht, sagen wir mal so. Können sie natürlich.
Achso, ich dachte, du meinst, dass sie besonders rustikal sind.
Gut, rustig, erstmal das. Sie sind auch sehr rustikal, aber du kriegst natürlich auch gerade als kleine Location besonders viele Anfragen, ne? Also.
Ja, klar.
Bei meiner Stammkneipe Second Home in Limburg, wo ich früher ständig war, leider heutzutage nicht mehr so oft, muss ich auch offen gestehen, habe ich es immer so ein bisschen mitgekommen, weil ich da auch ein bisschen in der Konzertorga so teilweise mitgeholfen hatte, wie viele Anfragen da täglich reingeflogen sind von Bands, die gefragt haben, können wir bei euch spielen? Das ist absoluter Wahnsinn. Und da war die Warteschlange halt auch irgendwann ewig, weil man auch nur so ein Konzert im Monat machen konnte. Das ist schon Wahnsinn. Und ja.
Ja klar, mein Punkt ist ja nur ein bisschen, du hast natürlich die und die Locations, aber gefühlt kosten Konzerte doch immer überall das Gleiche.
Nein, das Second Home zum Beispiel in Ennerich, da geht da auch mal unbedingt hin, das ist eine echt geile Metal-Kneipe, wo ab und zu Konzerte sind. Da ist es wirklich günstig, also das Bier finde ich nicht so teuer, der Eintritt ist meistens so 10 Euro maximal, meistens auch noch ein bisschen drunter für zwei gute Bands, aber das liegt halt auch wirklich nicht zentral. Es liegt halt auch wirklich, also mit den Öffis, ich sag mal so, du musst halt ins Nachbardorf fahren und von dort aus nochmal 20, 25 Minuten laufen, dann kommst du dahin. Und nachts, ja gut, die Konzerte dürfen nur wegen den Anwohnern bis 10 gehen, dann kommst du eigentlich auch noch relativ entspannt, weil die nächste Bahnstation fährt zum Glück dann entweder nach Limburg oder nach Frankfurt. Geht dann auch meistens ganz gut. Aber es ist halt wirklich nicht zentral. Du musst halt nur entweder ein Stück laufen oder du fährst halt mit dem Auto. Und wenn du bis zum Schluss bleiben willst, also bis zum Schluss, bis die Kneipe zumacht, dann musst du halt ein Taxi nehmen und Taxis auf dem Dorf ist halt auch kacke, kann ich dir euch sagen.
Ja, da kann man auch mal spannende Sachen erleben, nämlich selbst wenn ihr es euch locker leisten könnt, ein Taxi zu nehmen, kommt vielleicht einfach gar keins.
Genau, das meine ich. Weil es gibt ja, Taxis ist noch ein Thema für sich. Man könnte ja einfach meinen, hier, wenn viel Bedarf ist, man sagt ja immer, Wirtschaft regelt, wenn viel Bedarf ist, gibt es einfach auch viel mehr Taxiunternehmen. Nein, gibt es nicht. Es gibt lustige Taxiregularien in Deutschland, wie viele Taxiunternehmen die haben dürfen. Und aus Monopolangst dürfen dann das eine Taxiunternehmen, was es da gibt, auch nicht zu viele Wagen anbieten. Und da wird dann eine künstliche Verknappung geschaffen, die echt scheiße ist, so dass man manchmal wirklich ewig wartet oder, naja, gar nicht mehr wegkommt.
Ja, ich kann nur sagen, bei uns am Montag hatten wir das Problem auch für etwa eine halbe Stunde. Ich will ja jetzt keine Legendenbildung betreiben, aber im Erzgebirge läufst du auch nicht mal einfach so 10 Kilometer zu einem Hotel. Ja, das ist jetzt nicht sowas wie eine Stadt wie Frankfurt, Düsseldorf oder so, wo du dann halt einfach eine Stunde unterwegs bist. Ja, das ist einfach gar nicht möglich teilweise. Aber gut, hat ja alles geklappt und jetzt auch hinterher. Da nochmal vielen Dank an die Fahrerin.
Das war im Bergischen Land auch so, als ich damals auf dem NRW-Deff-Fest war in Wermelskirchen. Da haben wir auch das Hotel, weil wir wollten uns extra ein Hostel nehmen. Das war auch irgendwie 4-5 Kilometer weit weg. Da konnte man auch nicht mit den Öffis hinfahren. Da mussten wir auch ein Taxi nehmen für hin und zurück. Das war auch nicht so geil. Aber das ist halt so kleine Locations. Wenn sie nicht kommerziell betrieben werden, sind halt meistens nicht zentral.
Ja, meine Frage ist dann noch, die ich jetzt anschieben möchte, jetzt haben wir das schon geklärt. Also die Bands sollen nicht sparen, die Location kann nicht sparen. Die öffentliche sind wir uns denn beide auch einig, wirst du nicht sehen?
Ja gut, ich sag mal so, man könnte schon einen Appell irgendwo starten, dass die öffentliche Hand da Geld in die Hand nehmen muss, um sowas zu unterstützen. Es muss ja nicht nur eine Location sein, wo man sagt, ja, ich möchte jetzt hier, dass der Metal gefördert wird. Es geht ja auch allgemein um Möglichkeiten für junge Leute, irgendwas zu machen, was zu sehen, sich aufzuhalten, einen Platz zu haben, wo sie hingehen können. Es kann ja von mir aus auch, muss ja nicht nur Metal spielen, da kann ja von mir aus auch eine Theateraufführung sein. Da kann von mir aus auch ein Talahorn-Treffen sein, keine Ahnung.
Ein Rap-Konzert. Kann da auch ein Hardcore-Konzert von Straight Edge Bands sein?
Auch das, ich muss ja nicht hingehen, aber das kann von mir aus auch dort sein. Aber es gibt den Leuten doch einfach was zu tun. Also das ist ja, ich meine, die Leute hängen ja ansonsten was, weißt du, es wird sich ja beklagt, die Leute hängen nur auf der Straße rum, machen nur Quatsch oder sonst was. Wenn man den Menschen was zu tun gibt, dann machen die Leute vielleicht auch weniger Quatsch oder saufen sich einfach an der Bushaltestelle die Birne weg, was ja auch immer wieder kritisiert wird, das Koma-Saufen oder sonst irgendwas.
Ja klar, also das meine ich halt so ein bisschen, ne? Das ist so, das ist mal eine Sache, vielleicht haben das auch nicht alle Veranstalter auf dem Schirm, aber ich denke doch mehr, ja keinen Appell an Veranstalter, aber checkt mal, ob es nicht irgendeine Möglichkeit für öffentliche Gelder gibt. Das andere, also ich habe irgendwo mal, aber dann nagelt mich bitte nicht drauf fest, das darf mir auch gar niemand drunter schreiben, der das besser weiß, gut 50% der zur Verfügung stehenden öffentlichen Geldern werden gar nicht abgerufen, weil es viel zu kompliziert ist, rauszufinden, wo es die gibt.
Ja, das ist gut, das stimmt auch. Diese Förderungsgeschichten sind auch wirklich kompliziert, ja.
Also das ist natürlich jetzt ein kleiner Sprung, aber ihr wisst ja, die Hörer, macht da ja kein Geheimnis draus, ich habe eine Tochter. Glaubt nicht, wenn ihr Eltern werdet, dass der Staat euch irgendwo sagt, wo es irgendein Geld zu beantragen gibt oder dass irgendein einziger Euro von selbst irgendwo fließt.
Weißt du, das Kindergeld und so?
Nicht, es ist insane. Also ich möchte das Thema ja nicht aufmachen, weil es in einem Podcast nichts verloren hat und das ist ein Trauma. Wenn du dich da nicht vorher ausführlichst drüber beraten lässt und wir das Vergnügen hätten, sehr, sehr viele Paare oder auch nicht Paare, einfach sehr viele Eltern und Mütter um uns rum zu haben, die so Sachen wissen, du machst dir keine Vorstellung.
Wir machen nochmal einen eigenen Podcast.
Babyphone. Wir machen mal einen Eltern...
Ja. Babyphone, der Erziehungspodcast.
Ja, da bin ich aber falsch. Ja.
Mit Andi, dem Vater, und Adrian, dem Kind.
Und da haben wir ja unser Intro.
Ja, ich habe 40 Jahre Kindeserfahrung. Fast.
Ja. Ja, zusammen haben wir fast 70.
Ja, das heißt aber, die ersten 40 Jahre der Kinder sind die schwersten.
Ja, auf jeden Fall. Okay, also gut, haben wir das auch. Jetzt ist noch ein einzigen Punkt, den ich an der Stelle anbringen möchte, weil es hier gerade reinpasst.
Mach das.
Können Heavy-Metal-Clubs eine Lösung sein?
Meinst du Vereine?
Ja.
Ja, das ist ja so der Klassiker. Das habe ich mal auf so einer alten 18., 19. Jahrhundert-Karikatur gesehen. Der Engländer gründet einen Club, der Franzose eine Loge, der Deutsche einen Verein. Die Vereinsmeierei in Deutschland ist ehrlich gesagt, finde ich gar nicht mal schlecht. Gibt's ja auch schon tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich meine, das Halcyon Underground Brutality ist ja auch inzwischen ein Verein oder auf dem Weg zu einem Verein. Ich habe das nicht so hundertprozentig. Odi, du kannst es gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise sie haben ja auch mit den Midgard Metalheads zusammengearbeitet, die ebenfalls ein Verein sind. Ich glaube, eine Vereinsstruktur kann dahingegen helfen, dass man sich auf jeden Fall die Leute zusammenhält, dass man hat Zusammenhaltsgefühl, die Leute wissen, aha, okay, da ist was, da treffen wir uns als Verein und ziehen zusammen was auf. Ist halt besser, als wenn man nur lose zusammen sagt, hey, lass mal irgendwie demnächst was machen und alle sagen, ja, irgendwann mal, ist okay. Ein Verein gibt dem Ganzen Struktur und Ordnung, dass man auch sagt, okay, wir machen ehrenamtlich was, weil, sind wir mal ehrlich, ohne Ehrenamt funktioniert es nicht.
Ja, komplett. Also die ganze Kultur basiert ja auf dem Ehrenamt, ja. Ne? Also, aber mir ging es eben so durch den Kopf. Ich glaube, also erstmal, ein Verein schafft Verbindlichkeiten.
Ja.
Und ein Verein gibt Möglichkeiten. Und vermutlich ist es auch wirklich was, wo du sagen kannst, ja, wenn ich mir den Zugang zum Konzert oder zu Konzerten nicht so ohne weiteres finanziell leisten kann, ist das eine Möglichkeit, wie du zumindest auf einem Konzert helfen kannst. Und ich glaube wirklich, und auch wenn es irgendwie ein bisschen uncooler Gedanke ist, weil ja das Individuum so ein bisschen im Vordergrund steht, ist wahrscheinlich wirklich die sinnvollste Art und Weise, wenn du Konzerte, also wenn nicht irgendwer bei Konzerten drastisch drauflegen möchte, wirklich einen, die sinnvollste Art und Weise in Landkreisen, wo es nicht von selbst funktioniert, einen Verein zu gründen.
Merkt man ja auch vor allem im Fall für Festivals ist es ja schon fast normal, finde ich. Also
ja, keine Festivals. Genau, und das kann man ja auch noch auf die viel kleinere Ebene ziehen, ne?
Hm.
Weil Vereine schaffen Verbindlichkeit, Vereine schaffen Strukturen und Strukturen sorgt dafür, dass ja, das Individuum nicht verhungert.
Das klingt jetzt sehr pathetisch.
Ein bisschen ist es so, ne? Aber es ist. Es ist ja ein bisschen so. Die Frage ist halt, wie gesagt, wenn du es nicht, wenn man halt, also ich halte es wirklich momentan in der aktuellen Situation für Konzerte für die Einzelperson eigentlich nicht stemmbar. Weißt du, und dann wird sich immer so ein bisschen drüber beschwert, oh, der Underground wird zerstört, aber alle, die nicht auf das Konzert von meinen drei Scheißbands, die, wie hatten wir es im letzten Podcast, seit 40 Jahren nicht aus dem öffentlichen Jugendheim rauskommen, ist keiner bereit, 15 Euro zu bezahlen, aber 200 Euro für Metallica haben sie dann, wo du dir denkst so, nein, haben die ja auch nicht, die auf euer Konzert nicht gekommen sind, aber die haben auch keine 15 Euro, um einfach mal zu schätzen, dass deine Band vielleicht nicht scheiße ist oder da abends irgendwas los ist. Ja, kannst du die Band ja vorher auf YouTube anhören. Ja, kannst du. Aber du weißt trotzdem nicht, wie das vor Ort klingt, wie das live wird. Wenn selbst Riesenbands Soundprobleme haben, wenn der örtliche Mischer vielleicht ein Blödmann ist, wenn es keine anständige Backline gibt, wenn die Band schon keinen Bock mehr hat, weil die ganzen Rahmenbedingungen so schlecht sind beim Konzert. Du weißt es selbst nicht, wenn du die Band vorher auf YouTube gesehen hast, wird das ein guter Abend oder nicht?
Mhm. Man muss es ja auch ganz ehrlich sagen, das kommt ja doch hinzu, dass es ja auch im Vergleich zu früher noch sogar viel einfacher geworden ist, die ganze Scheiße zu erfahren. Gott, war das früher für ein Aufwand, auf an Konzerttermine ranzukommen.
Komplett. Früher war es eine Informationsverknappung. Also das war wirklich schwierig. Aber ich kann mich wirklich also an wenig Konzerte erinnern, jetzt abgesehen davon, es waren irgendwelche internationalen Headliner, die ich mir nicht hätte leisten können.
Mhm.
Und das ist jetzt nicht, weil ich so übertrieben reich bin, sondern einfach, weil das damals einfach alles günstiger war. Und ich frage mich halt wirklich, was ist heute die Möglichkeit, um den Anschluss an die Jugend nicht zu verlieren? Ohne das Taschengeld drastisch zu erhöhen. Und das ist purer Egoismus, weil, wie der Adrian schon richtig gesagt hat, ich in 16 Jahren meiner Tochter nicht 500 Euro über Taschengeld zahlen will.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar.
Also dieser Podcast ist eine Ideensammlung, wie ihr quasi mich unterstützen könnt.
Ja, wir machen mal Patreon oder so für dich.
Na, bitte nett.
GoFundMe, Andy Edition.
Ja, GoFundMe. Ja, da hätte ich jetzt fast was gesagt, was du hättest rausschneiden müssen. Aber bei GoFundMe, das ist auch so ein Thema, wo ich das kalte Kotzen kriege, wofür das aktuell benutzt wird teilweise.
Also, um mal langsam so ein bisschen rund zu werden, wir sind ja schon wieder, gehen schon wieder auf die 100 Minuten zu. Das Ding ist einfach, niemand ist vor den Tücken dieser modernen Zeit gefeilt. Alles wird teurer. Das ist ja gut, das ist jetzt so ein echter Wegwerfsatz, aber es ist halt einfach so. Es wird alles teurer und das trifft halt besonders die Leute, die nicht viel haben. Und das sind halt auch junge Menschen. Und junge Menschen können sich halt in der heutigen Zeit auch günstigere Hobbys suchen, als auf ein Konzert zu gehen. Das muss man auch mal sagen. Und man kann online viel erledigen. Man kann sich auch einfach irgendwo draußen hinsetzen. Ich meine, das haben wir auch früher die Leute, das schon unserer Generation gemacht. Parktreffen oder so einen Bahnhof rumhängen. Hast du ja auch erzählt in der Punk-Folge. Das muss ich dann einfach.
Ja, ganz normal. Was ich auf Edeka-Parkplätzen und am Bahnhöfen saß.
Ja, eben. Also wie gesagt, bei uns Pusteblume in Limburg vom Rathaus. Also gab alles schon. Und naja, da muss man halt auch den jungen Leuten dann erstmal was bieten, dass sie sagen, okay, ich gebe das bisschen Geld, was ich habe, dort aus. Und wie gesagt, vielleicht gucken, kann man Förderungen bekommen. Was kann ich vielleicht auch sparen? Kann ich vielleicht auch, muss die Location so teuer sein, wie sie ist? Kann ich vielleicht auch eine Nummer kleiner was anbieten oder das ganze Konzert in einem kleinen Rahmen stattfinden lassen? Ich weiß auch, das ist nicht die Option für jeden. Aber das sind nur Ideen. Wie du schon richtig sagst, das ist eine Ideensammlung. Also, gibt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Vielleicht reicht auch, vielleicht muss man auch manchmal einfach sagen, wenn ich einen Konzertabend organisiere mit einem Weekender, muss es die Band sein aus der Schweiz oder kommen die Leute eh nur wegen den lokalen Bands? Da habe ich auch schon mal eine schöne Geschichte erzählt, dass die Band dass die Veranstalter genau auf dem Geld sitzen geblieben sind, was die letzte Band gekostet hat, wo eh keiner mehr da war.
Ja, aber es geht, wird natürlich auch andersrum. Ein Schuh draus muss die Supportband wirklich auch 500 Kilometer anreisen.
Ja, obwohl die wahrscheinlich trotzdem noch billiger sind als manche andere, die nicht so weit fahren.
Ja, auch das soll vorgekommen sein, ja.
Ja, da habe ich auch schon Leute erlebt. Das, wo ich im Nachhinein denke, das war eigentlich sau asozial. Weißt du, weil ich ja, wenn ich Konzerte organisiert habe, habe ich natürlich auch nie das Geld gehabt, um denen irgendeine Unterkunft zu geben. Und gesagt, dort, Deal, wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt vorbei, ihr kriegt alles, was da reinkommt, teilen wir durch die Bands, aber mehr kann ich euch nicht geben. Und da sind sie teilweise echt, du weißt, wo Limburg liegt. Weißt du, es liegt ja, zwischen Frankfurt und Köln. Und da sind teilweise Leute aus der Münchner Ecke hochgefahren für ein Door-Deal, ohne Übernachtung. Ich komme mir immer noch schlecht vor, dass ich das durchgezogen habe. Also,
du wusstest nicht, ich bin schon für einen Door-Deal wesentlich weitergefahren. Und mal ging auch schon gut, auch die Geschichten gibt's.
Ja, ich sag mal, die Konzerte, die ich organisiert habe, waren jetzt auch nie eine Vollkatastrophe. Es war also, als Band war es eigentlich immer lustig, waren das immer lustige Konzerte, da hat man gute Auftritte gehabt.
Aber richtig scheiße ist es, wenn du für einen Door-Deal über 1000 Kilometer, also hin und zurück 1000, also nicht einfache Fahrt, sondern einfache Fahrt so um die 500 fährst und dann am Ende drückt dir ein Veranstalter 68 Euro in die Hand, obwohl die Location ausverkauft war.
Okay, das und ist asozial.
Du fragst dich echt, was hast du denn gedacht? Naja.
68 Euro, boah.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob es die Summe war, aber es war auf jeden Fall irgend so eine Summe, wo nicht mal für ein Auto den Sprit zur Hälfte gereicht hätte. Geschweige denn von Hotels oder... Naja, egal.
Machen wir Deckel drauf, würde ich sagen. Also, wenn ihr Konzerte organisiert, denkt auch immer an die Leute, die nicht so viel Geld haben. Also vor allen Dingen an die jungen Leute. Denkt mal dran, wie ihr es war, als ihr jung wart. 15 Euro ist für jemanden, der, keine Ahnung, was mitten im Leben steht, nicht schlecht verdient, keine Ahnung, der kann das mal bezahlen, dem tut das nicht weh. Aber wenn du in der Ausbildung bist oder noch in der Schule, sind 15 Euro teilweise das, was du in der Woche halt zur Verfügung hast. Ja?
Und wie gesagt, beim Eintritt bleibt es halt nicht. Und wenn das Konzert so viel kosten muss, weil es keine andere Struktur gibt, es ist nicht so, als wir bieten hier keine Lösung an und keine Weisheit, aber es sind Gedanken, die man sich machen muss, weil du kannst auf der einen Seite nicht schreiben, der Nachwuchs bricht weg, auf der anderen Seite sagen, ja, wird ja alles teurer, also nehme ich für mein Konzert ja auch 15 Euro. Leute haben sich ja dran gewöhnt.
Ja, ganz ehrlich, wenn ich die Lösung für irgendwas hätte, würde ich hier sagen, komm in die Gruppe und unsere Coachings helfen euch weiter.
Ja, Fazit, komm in die Gruppe.
Genau.
Wir könnten ja eine Telegram-Gruppe gründen für unsere Hörer. Wäre doch eine ganz smarte Idee, hat glaube ich auch noch keiner gemacht.
Boah, ey, da müssen wir auch mal drüber reden. Ich hasse Telegram-Gruppen oder überhaupt irgendwelche Promotion-Gruppen, wo du selbst nichts posten kannst.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, können wir gerne mal drüber reden, da musst du mir aber viel erklären, weil ich war in meinem Leben noch nie auf Telegram.
Ich hab's auch nur, weil ein gewisser Kumpel von mir das hat und der hat alles andere gelöscht und ich musste es mir holen wegen ihm.
Hat er auch seinen Ausweis zurückgeschickt?
Nein, ich weiß auch nicht, warum er sich das... Also er und sein Freundeskreis hatte das auf einmal und ich war so, okay, also ich brauche das unbedingt. Ich habe alle Messenger deswegen, weil irgendjemand hat immer gesagt, ich lösche alles andere außerdem. Einer hat gesagt, ich nehme nur Signal, der andere, ich nehme nur Telegram. Ich nehme nur, also, ja klar, Familie hat WhatsApp, Kollegen haben WhatsApp. Ich schreibe auch mit vielen noch auf dem Facebook Messenger. Deswegen, also ich habe eine eigene App-Gruppe auf meinem Handy, Messenger-Dienste. Und da sind echt viele drin inzwischen.
Also ich möchte einmal eine Lanze brechen für den Facebook Messenger. Ich bin da, glaube ich, der Letzte, der den echt liebt.
Ich auch.
Ihr müsst Leuten nicht eure echte Telefonnummer geben. Ihr könnt Bilder verschicken. Habt keine Zeichenbegrenzung. Es ist einfach wirklich einer der besten Messenger, die es so gibt. Aber irgendwie will den niemand nutzen.
Vor allen Dingen,
der hat so viele Vorteile.
Ey, vor allen Dingen ist es halt einer, wo du jetzt nicht irgendwie sagst, ah, ich wechsle mein Handy und ich muss erstmal gucken, ob ich alles gesichert habe. Oh nein, ich habe das Backup vergessen. All meine Fotos und all meine Kontakte sind weg. Ich weiß, Datensicherheit, weil die speichern das auf anderen Servern, die haben deine Daten. Ja, dann haben sie halt meine Daten.
Ich glaube, ich bin da auch kein Experte, aber wenn ihr ein bisschen in das Rabbit Hole Datensicherheit wirklich abtaucht, wer von euch was hat? Also Leute, vergesst's. Und das ist auch keine Geschichte der neuen Zeit. Gab's früher auch schon.
Schade, dass wir keine Sponsorings haben. Jetzt wäre der perfekte Platz für ein Incogni-Sponsoring von denen, die da...
Ghost VPN. Ich habe keine Ahnung. Ist das sowas? Ich weiß das nicht, Leute.
Ghost VPN, ich hab's. Das ist ein VPN-Dienst.
Jetzt kommen wir ja schon wieder ins, jetzt kommen wir, jetzt driften wir ja schon wieder ab.
Ja, wir kommen Podcast, ins Plaudern. Kommen
ein ins Plaudern, Podcast ja. ohne Fazit, ein Podcast ohne Lösung. Schreibt uns gerne bitte in die Kommentare. Habt ihr die Lösung? Schiffen wir nur drum rum oder
hey, wir
soll
haben,
sich
wir
die Jugend nicht noch anstellen und klauen gehen wie früher alle
wir
anderen?
Haben Lösung, wir haben Lösungen präsentiert. Beim Start betteln gehen und seine eigenen Kosten versuchen zu reduzieren. Mehr kann ich nicht anbieten. Und vereinsmäßige Organisation.
Und einbrechen, klauen und Türe stürmen, finde ich auch gut.
Ach, ihr könnt auch einfach verlassene Immobilien besetzen und dann dort Konzerte machen.
Immobilien besetzen, richtig. Das nehmt ist immer eine gute Lösung.
Nehmt euch ein Beispiel an den Punks. Die wissen, ja. wie man Konzerte organisiert. So.
Die können sich nur nicht daran erinnern, ne?
Manchmal schon, manchmal nicht. Genau, jetzt wird's aber echt ein bisschen albern. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet. Interessieren euch überhaupt kleine Konzerte? Sagt ihr so, ist mir doch scheißegal, ich habe Geld, ich gehe auf große Konzerte, auf richtige Konzerte. Mhm. Und sagt ihr, ich habe kein Geld und das, die kleinen Konzerte sind das einzige Entertainment, was ich habe und wenn die noch teurer werden, dann fällt auch das weg. Schreibt mal das rein, wie viel seid ihr bereit, auch für ein kleines Konzert auszugeben? Lokale Bands, 3 lokale Bands, einen Abend, wie viel gebt ihr da aus? Sagt ihr 10 Euro? 15 Euro, 20 Euro, was ist eure Schmerzgrenze? Schreibt das in die Kommentare und lasst es uns wissen, auch bei YouTube, also bei Spotify. Könnt ihr aber netterweise diesen Podcast bewerten, macht das auf jeden Fall. Lasst ein Abo da und zeigt dieses Video eurem lokalen Penela.
Christian Lindner.
Zeigt es auch dem, ja, auf jeden Fall. Oder eurem Stadtrat.
Ja, schreibt, genau, verlinkt euren Stadtrat bitte unter dem Video, würde mich freuen.
Finde ich gut. Vielen, vielen Dank, Andi. Es war ein großartiger Podcast mal wieder an diesem 2. Oktober. Schön, dass wir morgen nicht arbeiten müssen. Ich danke dir. Habt einen schönen Abend, morgen, Mittag, Nacht, wann immer ihr das hört. Wir sehen uns und lasst euch nicht ärgern. Macht es gut. Auf Wiedersehen.